Macht doch nichts. Ist live.
Mal erstmal auskauen hier. So. Klickst du?
Das läuft schon lange.
Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu mit einem Gummibärchen im Mund und bei mir der Micha und der Daniel in der gewohnten Dreierrunde. Guten Morgen, ihr beiden Pupsnasen.
Guten Morgen, du Pupsnase.
Morgen.
Wir haben uns gestern ausführlich unterhalten über das erste Quartal des wunderbaren Jahres 2014, was sich jetzt langsam dem Ende zuneigt. Und heute geht es natürlich logischerweise Quartal 2, April, Mai, Juni. Der März hat ja schon ein paar bisschen mehr Schwung aufgenommen und Daniel, du hast mit dem Cliffhanger geendet, dass jetzt das Jahr irgendwie Fahrt aufnimmt.
Achso, dass ich dein Vater bin.
Genau. Und Micha hat sich die Hand abgehackt.
Was war der Cliffhanger? Ich hab's schon wieder vergessen.
Denn du hast gesagt, das Jahr hat im März angefangen, Fahrt aufzunehmen und mal schauen, ob sich's im April fortsetzt.
Ja, dann habe ich aber gesehen, dass es im April noch gar nicht so weit war, dass das dann erst nachher kam. Aber was ich jetzt da so ansprechen wollte im April, war zum Beispiel Elder Scrolls Online. Jetzt hat keiner von uns bisher gespielt, müssen wir leider zu unserer Schande gestehen, weil es halt PC ist und wir alle auf die Konsolenversion warten, die immer noch nicht irgendwie draußen ist und eigentlich ja ursprünglich mal parallel erscheinen sollte. Dann hieß es, ja, die kommt kurz später und dann gab es sogar Gerüchte kürzlich, dass sie ganz eingestellt wurde. Es wurde dann wieder dementiert von Bethesda. Ich habe es auch nicht mehr weiter verfolgt, muss ich sagen. Also es ist ja mit sehr, sehr viel Erwartungshaltung gestartet und war auch so als großes, oh, das ist wahrscheinlich das letzte Online-Rollenspiel, was überhaupt noch mal ein Abo-Modell probiert. Aber ich habe es da nicht mehr weiter verfolgt, man hört nicht mehr viel, komischerweise, ne? Aber man hat auch nichts gehört von wegen, ist jetzt auf Free-to-Play umgestellt.
Eben, das ist ja immer das große Erkennungszeichen, wenn es dann nicht mehr funktioniert. Ich habe auch gar nichts irgendwie dazu mitbekommen. Wir sind vielleicht echt ein bisschen zu konsolenlastig, aber auch so,
ich habe eher. Kann nicht zu konsolenlastig sein.
Ich weiß nicht. Mich interessiert es also, ehrlich gesagt auch null. Entschuldigung. Aber weil du gerade sagtest, wir waren alle drauf, ich überhaupt nicht. Ich dachte echt, das wäre in der Zwischenzeit schon raus. So viel Desinteresse habe ich an dem Spiel, weil ich habe es irgendwo in irgendeinem Regal gesehen, aber das muss eine Vorbestellbox oder so gewesen sein und nicht das richtige Spiel, aber es ist mir so egal.
Die PC-Version ist ja schon draußen. Also, oder?
Ich bin ein Einzelfall, aber ich fand halt, wie hieß das davor, Skyrim? Scheiß langweilig und das davor noch langweiliger. Wie hieß denn das nochmal? Oblivion.
Morrowind.
Genau. Ja. Nee, Morrowind habe ich sogar gespielt. Das war also gar nicht schlecht.
Ah, Oblivion war davor,
ja. Mir reicht's, wir kündigen jetzt die Auflösung von Insert Moin an. Ich kann mit Micha nicht mehr in einem Podcast sprechen.
Es ist wirklich,
ist wie die Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz.
Also ich merke es jetzt an so Sachen wie Dragon Age irgendwie so. Ich finde das cool, wenn da wirklich was erzählt wird, was Schönes. Aber Skyrim hat mich so total gelangweilt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass mich Elder Scrolls irgendwie abholt und rockt. Also insofern, ich lasse mich überraschen. Vielleicht spielt ihr beide das ja und seid so von Sinnen und werdet nie wieder ein anderes Spiel anpacken. Dann gucke ich es mir vielleicht gerade deshalb nicht an.
Also ich glaube, man darf das nicht in einen Topf werfen. Also erstens, ja. Skyrim ist brillant, Punkt. Weil einfach diese Welt, da kann man sich so drin verlieren und das ist alles so geil, was man da entdecken kann, und wenn du dann irgendwie so in den nördlichen Gefilden da unterwegs bist und oder oben auf dem Berg und boah, toll, also aber Elder Scrolls Online ist halt ein Online-Rollenspiel, da kommt's halt auf andere Sachen an, ich glaube, da kommt's halt eher auf diese, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie dieser Spielmodus heißt, dieses Empire Battles oder sowas, also wo diese drei Fraktionen gegeneinander kämpfen, hier der Ebenholzpakt und sowieso Moninati oder so, ich weiß es gar nicht ganz genau. Und das ist halt, glaube ich, da eher der Aspekt. Also bei Skyrim geht es halt eher darum, dass du so ein Singleplayer-Rollenspiel hast, in dem du einfach für dich alleine deine Geschichte erlebst und alleine für dich deine Quests abarbeitest. Und bei Elder Scrolls Online ist, glaube ich, halt eher dieser Online-Aspekt und dieser, boah, ich ziehe mit einer fetten Gruppe in die Schlacht und Klar haben sie schon auch versucht, die Singleplayer-Spieler so ein bisschen abzuholen, aber ich glaube, dass nur weil du jetzt Skyrim nicht mochtest, glaube ich, würde ich jetzt online nicht automatisch abschreiben, weil das dann aber schon einfach ein anderes Genre ist nochmal.
Ich mag ja nicht mal also Online-Rollenspiele. Also ich fand selbst Final Fantasy 14, obwohl ich ein großer Final Fantasy-Fan bin, bin ich nicht so richtig reingekommen. Und bei World of Warcraft, da sitze ich einfach nur gehend vor. Also es ist wirklich überhaupt nicht mein Metier. Und ich glaube nicht, dass ausgerechnet Elder Scrolls Online, wo ich schon den Singleplayer, also die Singleplayer-Welt so öde finde.
Du bist wirklich nicht die Zielgruppe,
Michael. Nee, überhaupt nicht. Also ich sitze da, also ich...
Also ich werde es mir angucken, wenn die Konsolenversion kommt. Bis dahin bin ich auch einfach nur aufgrund der technischen Voraussetzungen desinteressiert. Aber als Spiel, als solches würde es mich schon interessieren, da auf jeden Fall
mal reinzuhören. Aber andererseits, Manu, ersetze wenn durch falls in deinem letzten Satz, glaube ich.
Falls es rauskommt. Meint ihr, dass es gar nicht mehr kommt? Ich glaube schon.
Also ungefähr ein Dreivierteljahr oder wahrscheinlich über ein Jahr Verspätung spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass da alles sehr smooth läuft im Entwicklungsprozess. Und auch diese aktuellen, nein, es kommt schon noch und wir posten mal einen ganz komischen Screenshot, wo man abfotografiert sieht, wie einer das mit einem PS4-Controller spielt. Das wirkt auch eher nach PR-Verzweiflungstat als nach wirklich koordinierter Launch-Kampagne. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren überraschen, aber aktuell... Ja.
Aber dieses Jahr wird es auf jeden Fall nichts mehr. Vielleicht reden wir nächstes Jahr im Podcast darüber.
Ich glaube, das kann man sehr sicher sagen, dass es dieses Jahr nicht mehr rauskommt. Da lehnt man sich nicht weit aus dem Fenster.
Ein Spiel, was eine perfekte Überleitung, was jetzt seit ein paar Wochen einen MMO-Modus spendiert bekommen hat, kam im April ursprünglich raus und hat dort für sehr viel Aufsehen und Aussehen, würde ich jetzt nicht sagen, Aufsehen gesorgt, nämlich der Goat-Simulator. Er als Witz gestartet und auch als Witz angekündigt, dass es mal ein MMO wird, ist jetzt auch Realität. Der gespielte Witz als Softwareversion, oder? Ist dieser Goat-Simulator. Also ich habe erst gedacht, das ist ein schlechter Witz auf Twitter, dieses Packungsdesign. Aber dass es wirklich als Spiel programmiert wurde, hat mich dann doch überrascht.
Das ist ja irgendwie ein Produkt aus einem Game Jam, glaube ich, oder so. Und wie du sagst, eigentlich gar nicht so ernst gemeint gewesen. Und dann haben die irgendwie zum Spaß was aus dem Spiel gezeigt in einem Video. Und die Leute wollten das unbedingt haben. Und dann hat Coffee Stain Studios, die eigentlich ansonsten wirklich eigentlich hochqualitativ sehr gute Spiele irgendwie machen, irgendwie haben dann gesagt, okay, wenn ihr das haben wollt, kriegt ihr das auch. Kostet dann auch nicht so viel. Ein Zehner, glaube ich, oder so. Oder ein bisschen weniger. Und es ist tatsächlich... ein Spiel, wo Bugs absichtlich drin gelassen wurden. Also man kann spielen, es stürzt nicht ab oder so, aber deine Ziege, die du steuerst, die macht einfach alles, nur nicht das, was möglich sein sollte. Also springt durch die Luft und wenn sie von Auto angefahren wird, dann gibt es auch so ganz merkwürdige Physik-Effekte und so. Und aber davon lebt das. Und
ganz viele Easter Eggs eingebaut. Also du kannst den Slenderman treffen und solche Geschichten und Minecraft-Referenzen sind drin. Also es ist wirklich so ein, ich würde fast sagen, ein Spiel wie gemacht für die Let's Play-Community.
Irgendwie. Richtig, genau. Also ich glaube, also das Spiel hat eigentlich ganz gut auch gezeigt, wie, es ist ja so eine Überprüfung, wie sehr man selbst dazu steht irgendwie. Also ist es für mich selber noch ein Spiel oder ist es einfach nur zusammengepanschter
Kunst? Kunst!
es ist halt irgendwie einfach kompletter Quatsch so. Vor allen Dingen auch gab es von vielen Leuten dann halt auch die These, dass es eins der lustigsten Spiele überhaupt sein, die Humor auch ganz anders interpretieren, weil du bist ja derjenige, der diese lustigen Slapstick-Situationen erzeugt, statt dass das alles irgendwie vorgeskriptet ist, wie zum Beispiel über Double Fine oder so, wo das alles irgendwie auf ein gutes Dialogbuch hinausläuft, sondern der Witz entsteht durch diese Absurditäten, die da quasi unberechenbar über den Schirm laufen und natürlich der virale Effekt durch YouTube-Videos, weil wenn Menschen wie PewDiePie und so weiter sich mit Goat Simulator beschäftigen und spontan über Sachen lachen und somit auch mit ihrem Publikum lachen, die einfach niemand hätte kommen sehen, dann, ich glaube echt, das ist das YouTube-Spiel eigentlich. Hm.
Und das finde halt, ich auch ein perfektes Spiel für Let's Player, weil es eben auch eine Berechtigung schafft, dass die Let's Player als Entertainer auch fungieren können. Weil du kannst dieses Spiel spielen und eine unglaubliche Schnarchnase sein, genauso wie bei Minecraft. Du kannst aber auch es schaffen, dieses Spiel als Werkzeug zu benutzen, um deine eigene Kreativität und deinen eigenen Humor und deine eigene Show quasi damit zu zelebrieren. Und deswegen finde ich, solche Geschichten, solche Spiele haben dadurch erst so richtig die Berechtigung gefunden, weil diese Stories, die man sich gegenseitig darüber erzählt, auf dem Pausenhof und am Watercooler, die haben dadurch natürlich auf dieser YouTube-Plattform ein viel größeres Publikum erhalten. Und in der Form kann ich diese Formate auch total begrüßen.
Es ist halt die Fail-Videos unter den Spielen. Also so jetzt nicht französisches Arthouse-Kino, sondern es sind halt Fail-Videos. Also wo halt Leute auf die Fresse fliegen oder in dem Fall halt
die Ziege
auf die Fresse fliegt. Aber auch für sich genommen irgendwie unterhaltsam, wenn man sich das anschaut. Und man muss halt meistens herzlich lachen. Und deswegen.
Es sieht schon drollig aus. Man kann halt die Zunge rausfahren und das an Gegenständen festmachen.
Ja, ja.
Und da ist es durchaus möglich, dann zum Beispiel seine Zunge an eine Achse montieren und damit Leute zu jagen. Und seht ihr, das ist an sich so lustig und halt auch so comichaft überdreht und auch mit dieser typischen fehlerhaften Physik. Also man lacht ja manchmal über so Spiele, über extrem professionell gemachte Spiele wie GTA oder so, wenn was total Unvorhergesehenes passiert, weil die Physik endet und vielleicht so einen kleinen Schluck auf hat. Da passiert, irgendwie fliegt die Figur dann komisch durch die Gegend oder so. Und God Simulator ist das ja in Ketten.
Siehst du, dann hätte Ubisoft Assassin's Creed Unity einfach schon im April rausbringen können und einfach das Marketing umzudrehen.
Assassin's Creed GoTT.
GoTT. GoTT.
Ja, also es ist tatsächlich, glaube ich, so ein Spiel, wo ich der Meinung bin, das hätte wahrscheinlich, sagen wir mal, vor 5 Jahren nicht funktioniert. Das ist wirklich durch die ganze YouTube und Twitch-Streaming-Community erst so wirklich möglich gemacht worden, weil sich dadurch einfach dieses... Ich schaue mir das an und ich weiß, dass es blöd ist, aber es ist so witzig und unterhaltsam, das möchte ich auch ausprobieren.
Genau. Ich habe jetzt auch Bock, das so Sachen zu erleben, ja. Dann besorgst du genau. Dir das Spiel.
Ja. Ist auch die Sorte Spiel, die alleine nicht wirklich Spaß macht. Also wenn man sich selbst davor setzt und denkt, ja, das probiere ich jetzt aus, wenn man schnell feststellen, dass nach ein paar Minuten die Luft einfach raus ist. Es macht wirklich Bock, wenn man es zusammen mit Freunden spielt oder sich halt eben die Reaktion anderer anguckt. Ich glaube, davon lebt das wirklich.
Noch ein kleiner Nachtrag zu Januar. Octodad lebt auch ein bisschen davon. Also Octodad ist auch lustiger, wenn du es zu zweit, zu dritt, zu viert zusammensitzt und quasi versuchst zu erleben und zu meistern.
Hat ja auch einen Vielspielermodus, wo jeder so eine Tentakel steuert.
Ja.
Zwinker, zwinker.
Gut. Child of Light, komplette Gegenteil, glaube ich, von Goat Simulator, lebt sehr stark von der Atmosphäre, von dem Geskripteten, vom Drehbuch, würde ich jetzt mal sagen. Ist ein sehr lineares Spiel, hat mir wahnsinnig gut gefallen, was Atmosphäre und Stimmung angeht und diese Idee, ein Märchen zu erzählen innerhalb eines Rollenspiel-Settings, was so ein bisschen an rundenbasierte JRPG-Kämpfe und so erinnert, mit handgezeichneten Hintergründen, wo quasi diese Ubisoft, wie heißt sie, UbiArt Engine, genau, mit der auch Rayman gemacht wurde, das war quasi das erste, warum sage ich denn dauernd quasi, war das erste Spiel, was diese UbiArt Engine außerhalb von Rayman genutzt hat und was diese UbiArt Engine wirklich mit Bravour meistern kann, ist Concept Art von Künstlern so umzusetzen, dass sie quasi eins zu eins in diesem Spiel als Spielwelt begehbar wird. Und das hat man sich oft gewünscht, finde ich, wenn man so Concept Arts sieht. Und Child of Light hat das optisch zumindest perfekt hinbekommen.
Was sehr oft kritisiert worden ist an Child of Light, war, dass sämtliche Texte in Versform geschrieben worden sind.
Das war die Konzept.
Genau, da habe ich persönlich nicht verstanden, diese Kritik. Fand ich super.
Auf Deutsch funktioniert es halt nicht so
genau,
gut, weil es halt komplett übersetzt wurde von extern und nicht mehr vom Autor, der es geschrieben hat. Es geht halt immer ein bisschen verloren auch so. Ja.
Das darf man natürlich nicht vergessen. Also wer sich drüber beschwert, also vielleicht mal erst die englische Version sich ansehen. Da funktioniert es mit den Reimen auch wirklich sehr viel besser. Ich muss sagen, dass mich das Spielprinzip mit den Rundenkämpfen dann am Ende doch nicht so ganz abgeholt hat. Da fand ich dann das ganze Drumherum und die Welt und die Geschichte deutlich schöner als so das eigentliche Spiel. Das fand ich nach einer Zeit ein bisschen repetitiv.
Es hätte einen Ticken kürzer sein können. Die Kämpfe wurden arg grindig, obwohl das aber nicht zu dieser Spielwelt passt.
Genau.
Also es war kein Rollenspiel, was von Grinden irgendwie profitiert. Zieht sich ein bisschen raus. Also mir ging es dann auch so im letzten Drittel so, dass ich gedacht habe, oh, ich will eigentlich nur noch durch, ich will nicht mehr kämpfen, weil die Kämpfe waren dafür nicht strategisch genug, fand ich. Waren ein paar interessante Aspekte so drin, dass du eben auch mit diesem kleinen Lichtlein irgendwie Gegner blenden kannst. Das waren schon coole Ideen. aber es war nicht tief genug, um dich irgendwie über Stunden daran zu fesseln. Und es hat locker 20 Stunden oder so gedauert. Und dafür hat es einfach zu wenig von der Geschichte auch hergegeben, als dass es so ein episches Format hätte sein müssen. Also es hätte als kurzes, knackiges Spielchen noch ein bisschen besser funktioniert. Aber insgesamt finde ich es sehr lobenswert und erwähnenswert, weil es einfach so wunderschön ist.
Finde ich auch. Also Musik ist auch unheimlich toll.
Boah, super,
Die ist einfach extrem fantastisch. Zusammen mit Valentins, kleines bisschen vorgegriffen, mitunter eine der schönsten Soundtracks, die dieses Jahr in Spielen überhaupt so geschrieben und eingesetzt wurden. Das ist eine Musik, die höre ich tatsächlich auch heute noch so privat außerhalb des Spiels, weil sie sich total in so eine Fantasiestimmung irgendwie reinzieht. Und kleiner Sammlertipp, ich weiß noch, dass ich mich damals so über diese Collectors Edition aufgeregt habe, weil das Spiel in so einer großen Verpackung verkauft wurde, aber da nur so ein blöder Schlüsselanhänger und so ein popeliges, zusammengetackertes Anführungsstrichen Artbook beigefügt war. Es kam ein bisschen später im Jahr die PSP-Version, PS Vita-Version raus. Und die ist tatsächlich physikalisch auf einer Karte drauf. Und da sind sogar alle DLCs mit dabei, mit auf dieser Karte. Also wer, so wie ich, irgendwie total Wert auf physikalische Sachen so legt und das gerne ins Regal stellen möchte, der kann sich vielleicht, wenn er eine PS Vita hat, sich dann diese Edition kaufen.
Let's Kommst du doch mit hoch, ich möchte dir meine physikalische Sammlung zeigen. Ja,
ich wollte auch gerade, let's get physical.
Willst du mal meine Karte anfassen? Aber wirklich schönes Spiel. Funktioniert übrigens auch überall gleich gut. Also egal, wo man es holt, es sieht fast überall gleich aus, glaube ich.
Auf dem Klo, super.
Nein, ich glaube, es macht keinen großen... Also wenn man sich die Vita-Version holt, ich meine sogar, es läuft auf der PS Vita TV und so, also ist kein Verlust technisch, also weil es ja diese Art Engine ist und hauptsächlich auch zweidimensionale Grafiken zurückgreift, gibt es da, glaube ich, keinen Nachteil, wenn man es auf der PS3, PS4, Xbox oder so spielt.
Diese gezeichneten Hintergründe, die altern halt auch nicht so schnell. Also die sind quasi, die leben halt auch ja, also das kannst du halt größer machen, du hast jetzt da nicht irgendwie Kantenflimmern oder sagst, oh, jetzt wird die Textur matschig, sondern das schaut halt auf allen Bildschirmen dann gut aus. Ich habe witzigerweise auch noch diese Collector's Edition hier rumliegen, habe noch nicht mal den Key, der da drin ist, eingegeben, weil ich mich nicht traue, die aufzumachen, weil ich euren Cast damals gehört habe und deswegen glaube ich, ab und zu nehme ich die mal aus dem Regal und schaue mir die an und sage, oh, das ist eine tolle Collector's Edition, weil außen sieht's ja echt cool aus. Die ist ja auch total groß, die ist ja schon relativ dick, also schon so wie so, sagen wir so, 4 so DVD-Hüllen hintereinander.
Daumen dick.
Ja, da denkt man halt, da ist Mods was drin, aber deswegen will ich mir die Illusion nicht zerstören und denke mir, ach, irgendwann mal so bei einem schönen, mache ich mir mal einen 20-jährigen Rotwein auf und dann öffne ich die.
Ich hätte das gern, dieses Unboxing-Video hätte ich gerne von Micha, wie er so, geil, Collector's Edition, uff, Ruppe,
ja, genau,
das Ding auf und dann so, was für ein Scheiß, da ist keine CD drin. Schöne Grüße an unseren Freund Dom, der Micha hat die CD von Child of Light auch im funkelnden Abendsonnenlicht ins Laufwerk gelegt.
Okay, das ist jetzt aber ein großer Insider, der eine Menge Recherche bedarf. Aber
der musste jetzt einfach sein.
Ja. Okay, ja. Verheißungsvoll funkelt die Disc.
Vielleicht bleiben wir gleich bei Ubisoft, ne? Hier haben wir ja noch einen anderen
Bleistarken? Wie Blei?
Ach, ich weiß, krass, Blei. Benzinstarken, wollte ich sagen.
Oh ja.
Titel, der tatsächlich auch als Disc rausgekommen ist, und zwar Trials Fusion.
Richtig, richtig, richtig geil. Habe ich mich total drauf gefreut. Ich spiele es auch immer noch. Trials hat einen richtig guten Support dieses Jahr. Es sind einige DLCs. Also wenn man den Season Pack da geholt hat, da kommen ständig neue Strecken. So wie
oder
in den
oder geschenkt bekommen hat, muss man ja mal dazu sagen.
Bitte?
Oder geschenkt bekommen hat in Season Pass.
Gab's den umsonst oder was? Oder
du hast den umsonst bekommen, weil du mir den geklaut hast aus meiner Version. weil das ja immer so ist, wenn Manu mal bei uns zu Besuch ist, dann ist immer so, ja, habt ihr nicht ein paar GameStar-Ausgaben so, die ich mal für die Zugfahrt so, zur Unterhaltung und
Nee, ich versuche immer deine Edge zu klauen und krieg dann nur so ein paar GameStar.
Stimmt, das letzte Mal habe ich dir Edge mitgegeben und dann habe ich gesagt, hier in den Trials Fusion, weil da hatte ich tatsächlich die Disc-Version und du hattest, glaube ich, vorab einen Key bekommen. Und dann habe ich dir den...
In der Retail-Version ist nämlich der Season Pass mit drin.
Genau, weil den habe ich dir geschenkt.
Und
aber ich habe
es dir gegönnt. Die Online-Version, genau. Und da war der nicht dabei, genau. Vielen Dank, Daniel.
Dann kriegst du meine Edge.
Ich habe die ganze Zugfahrt über diesen Code angeguckt. Also auf jeden Fall ist der Season Pass super bei diesem Spiel, weil es einfach neue Strecken sind und die man wird ständig gefüttert und Fusion ist eins dieser Spiele, die also oder Trials ist einer dieser Spielserien, die kann ich immer spielen. Die, wenn jemand zu Besuch kommt, werfe ich meistens auch irgendwie Trials Evolution rein und dann wird da eine Runde an Silvester bei der Super Level Party haben wir irgendwie Trials gespielt und ich mag das sowohl im Multiplayer als auch im Singleplayer. Und Fusion war auf der PS4 auch schön anzugucken, also hat halt nochmal so mehr Schauwerte bekommen, es ist noch mehr im Hintergrund passiert und die Bahnen waren irgendwie noch größer und es hatte ja auch dieses Science-Fiction-Setting so, so leicht. Also Trials Evolution war ja so dieses dreckige Dirt-Race-Atmosphäre und Trials Fusion war vielen ja zu clean. Habe ich so als Feedback oft
gehört. Ich fand das total geil. Also mir hat das auch total gut gefallen. Vor allem, weil sie dadurch ja so ganz absurde Streckendesigns erklären konnten. Zum
Beispiel, Schwerkraft geändert und so.
Genau. Und, oder dass sich vor dir die Strecke so zusammenbaut. Das fand ich total geil. Irgendwie dann fährst du da so, du denkst, du fällst ins Nichts, aber dann baut sich irgendwie vor dir dann irgendwie so ein Looping auf und dann werden die anderen wie so bei so einer Carrera-Bahn so nur halt in riesig so zusammengesteckt und du fährst da gerade so entlang und es passt von Timing halt so haargenau. Also die Choreografie war viel, viel cooler. Das einzig Nervige war, dass da immer wieder so Sprüche drin waren und die sich jedes Mal, wenn du resettet hast, wiederholt haben, wenn du über diesen Punkt
kann man aber bist. Zum Glück ausstellen. Die habe ich dann auch nach einer Stunde ausgestellt. Diese Stadionsprecher quasi.
Gell? Genau.
Die so ein bisschen das war, im Hintergrund. Das hat so ein bisschen Portal 2 Anleihen gehabt, dass dieses Computersystem irgendwie ständig mit dir spricht und dich ärgert. Kann man aber bei so einem Spiel nicht gebrauchen, wo man einfach ständig neu starten muss, weil man diese Strecke perfekt schaffen will und jedes Mal dieser Spruch kommt.
Das ist halt beim ersten Mal auch wirklich witzig. Es hat auch nicht schlecht gemacht oder so, aber es war dann irgendwie nicht zu Ende gedacht, dass du das ja 325 Mal hörst, wenn du 350 Mal neu startest. Und das war ein bisschen schade. Aber ansonsten macht es mir auch einen Riesenspaß. Also gerade so im Multiplayer ist das ein fettes Ding.
Wobei Trials Fusion da ein bisschen Rückschritte gemacht hatte. Es war ja erstmal kein, ich weiß gerade gar nicht mehr, ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich eben immer zu Trials Evolution dann zurückgehe. Mhm. Es war kein lokaler Multiplayer am Anfang dabei und so. Ich weiß nicht, ob sie den jetzt mit dem Season Pass nachgeliefert haben, bin ich jetzt nicht auf dem aktuellen Stand. Aber hat ein bisschen Kritik eingefahren da in dem Aspekt, ja. Mhm. Na gut. Aber war halt die gewohnte Trials-Kost. Ein bisschen andere. Ich springe mal ein bisschen hier rum, weil Trials halt gerade dran ist. Daniel, wir haben Trials dann auch auf der Premiere auf dem iPhone und auf dem iPad. Oder iPhone? Hast du es auf dem iPhone gespielt?
Trials Frontier? Auf dem iPad.
Ja. Da hat Ubisoft ja mal probiert, die Trials-Marke als Free-to-Play-Version umzusetzen. Und wenn ich mich an unseren Cast erinnere, waren wir da eigentlich ganz angetan davon.
Genau, weil das Free-to-Play da nicht nervend eingebaut war und es war auch nicht so aufdringlich. Also du hattest schon immer das Gefühl, okay, ich kann fahren, ich kann ein bisschen was machen und der Shop war auch nicht so, jetzt kauf doch mal was hier, willst du nicht was kaufen und so.
Schon so ein bisschen, aber man konnte es immer wieder
auch. Ja gut, klar, ein bisschen bin ich aber auch bereit zu akzeptieren, weil ich dann einfach sage, gut, das gehört halt einfach zu Free-to-Play dazu. Das weiß man, das muss man halt akzeptieren leider. Wenn man das überhaupt nicht mag, dann sollte man halt einen großen Bogen drumherum machen. Man weiß ja vorher, dass es Free-to-Play ist. Aber das fand ich bei, also ich fand es bei Frontier, da konnte ich es noch akzeptieren. Und ich habe dann tatsächlich auch irgendwie einmal was gekauft. Und zwar war das dann irgendwie
so. Du bist Teil des Problems.
Ich bin Teil des Problems, ja, quasi. Und dann gab's mal so ein Starter-Pack für irgendwie 5,99 oder sowas im Angebot. Und ich glaube, da habe ich dann einmal zugeschlagen. Und dann habe ich halt, mit dem bin ich aber auch dann vollkommen ausgekommen für den Rest des Spiels. Und da muss ich auch sagen, also 5,99 für den Umfang, den ich da bekommen habe, fand ich dann auch wirklich einen akzeptablen Preis. Und dann hat mich das Spiel auch eigentlich nicht mehr weiter genervt mit kauf mal was, zahl mal was oder so.
Nee, es war ein Paradebeispiel, wie man Free-to-Play gut umsetzen kann. Weil die Grundmechanik des Spiels war super. Im Gegensatz zu Dungeon Keeper, die wir eben am Anfang angesprochen hatten, oder viele dieser Wartespiele, sondern diese Wartemechanik war hier insofern intelligent eingesetzt, als dass du eben immer Benzin hast. Und wenn das verbraucht ist, dann musst du entweder warten oder eben Geld oder diese Second-Währung einsetzen, diese Echtgeld-Währung.
Ja, aber du hast eine halbe Stunde gewartet oder sowas und dann konntest du wieder fahren. Also das war nicht irgendwie, du musst da 24 Stunden warten, dass du mal einen Benzinpunkt dazu bekommst. Also das hat sich schon recht schnell aufgeladen.
Genau, und das hat auch gut zum Medium gepasst, weil ich Trials Frontier habe ich immer noch drauf auf dem iPhone, das habe ich irgendwie nicht gelöscht. Und es ist einfach auch vom Streckendesign eben nicht so, oder es ist genau dafür ausgelegt, dass du kurz an der berühmten Bushaltestelle eine Bahn fährst oder auch mal zwei, wenn du irgendwie im Zug sitzt. Du kannst aber auch genauso irgendwie eine Stunde im Bett liegen und Strecke um Strecke um Strecke fahren und hat auch diesen ganz coolen Sammeleffekt. Also du hast auch eine Motivation, viel und oft zu spielen, weil du dann eben so Teile sammelst, um dann dir wieder bessere Motorradausrüstung zu sammeln. Also ich fand, es war, was das Medium betrifft oder das Gerät, perfekt dafür zugeschnitten, ohne sich untreu zu werden, was das Grundspiel betrifft. Mhm. Weil diese Steuerung hat auch perfekt funktioniert auf diesem iPhone. Also wenn man einigermaßen mit Touch-Steuerung klarkommt, konnte man auch sehr feinfühlig auf diesen Strecken dieses typische Trials-Feeling erleben.
Ja, aber man muss ja auch sagen, beim Trials muss man ja nicht so viel mehr machen, außer irgendwie vor zurücklehnen und Gas geben oder bremsen. Und also klar muss man schon manchmal schauen, dass man relativ präzise den richtigen Winkel zum Landen hinbekommt, damit man dann genau wirklich den Schwung mitnimmt für den nächsten Sprung, damit man auf die obere Plattform fliegt und dann, weil nur sonst kann man irgendwie den 3 Sterne bekommen, wenn man unter 2:20 bleiben will. Aber prinzipiell war das so eines der Spiele, wo ich gesagt habe, okay, das hat sich nicht fremd angefühlt auf Touch-Oberfläche. Und das hat man manchmal halt, dass man sagt, ja, das geht schon mit Touch, aber es fühlt sich fremd an. Mir fehlt einfach ein Button oder ein Stick oder irgendwas, um das zu steuern. Und das hatte ich ja bei Trials nicht das Gefühl.
Ja. Und es entwickelt sich auch weiter. Also ich habe neulich mal wieder reingeschaut. Da kommt auch ständig neuer Content irgendwie dazu. Es ist also noch lebendig, dieses Spiel.
Es lebt.
It's alive! Ja.
Gut, nächstes Spiel habe ich da eingetragen. Der Satz oder Kommentar von dir zu Manu war, können wir löschen, oder? Brauchen wir nicht, ist nicht so wichtig. Batman Arkham Origins Blackgate, ungefähr der längste Spieletitel dieses Jahres wahrscheinlich, der da drin war, ist eine Vita-Version, kam damals mit dem Arkham Origins für Vita parallel raus und wurde dann nochmal als HD-Version für die stationären Konsolen und für PC aufgelegt. Und ich fand es ganz interessant, ich kann mich noch genau erinnern an den Cast, war damals mit dem Michi Obermeier und der fand es relativ öde. Ich fand es total cool, weil es ein richtig schönes Metroidvania war, wo man eben nur 2D, also sprich, man läuft von links nach rechts und hat dann weitere Bereiche zum Entdecken, hat dann eben, wie es halt so klassisch ist in Metroidvanias, man hat obere Stellen, die man dann irgendwie nur mit einem Enterhaken erreichen kann, den man dann aber erst im späteren Spielverlauf bekommt und dann weiß man halt, da muss ich nochmal zurück, um da irgendwas einzusammeln. Oder man hat dann bestimmte Bereiche, die man eben nur durch das Eispray bekommen kann oder durch das, durch die sowieso Granate oder sonst so Zeugs, also die klassischen Gadgets, die halt Batman immer dabei hat. Und also mir hat es wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr gewundert, dass es dem Michi überhaupt keinen Spaß gemacht hat.
Der wohl größte Batman-Fan aller Zeiten.
Genau, der, ja, quasi. Aber das...
Quasi?
Es war auf jeden Fall... Also es hat mich sehr gewundert, weil ich habe da großen Spaß dran gehabt. Und es war mal wieder so ein richtig schönes 2D-Metroidvania. Aber mit dem Free-Flow-Kampfsystem, muss man dazu sagen. Das, was witzigerweise sogar zweidimensional ganz gut funktioniert. Da hast du halt natürlich nicht diese dreidimensionale Bewegung, dass du in alle Richtungen dann irgendwie schlagen kannst, sondern du guckst halt, was machen die vor und hinter dir. Aber du hast die gleichen, im Prinzip die gleiche Steuerung drin. Also dieses mit dem X zum Drüberspringen, dann macht er so einen Überschlag über den Gegner, dann ist der kurz gestunt. Oder du kannst sie mit deinem Cape so stunnen, indem du das Cape ihm so durchs Gesicht wischt und dann kannst du irgendwie zuschlagen und dann haben die auch diese Ausrufezeichen, wenn sie zuschlagen wollen und dann musst du im richtigen Moment blocken. Also im Prinzip alles so übernommen, was man kennt und es funktioniert auch tatsächlich zweidimensional ein sehr gutes Free-Fall-Kampfsystem. Also ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen. Mir hat es großen Spaß gemacht.
Es war ein ganz nettes Metroidvania, fand ich auch, aber es hatte irgendwas, hat noch, also es war so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Ich fand die Thematik cool, grafisch hat es mich irgendwie nicht so abgeholt. Ich glaube, das hat auch den Michi so ein bisschen gestört. Ich hätte es, glaube ich, dann doch rückblickend lieber gerne auf der Vita gespielt. Da passte es irgendwie besser hin. Also eine HD-Version war es nicht. Es war schon sehr grob, um es jetzt mal so zu nennen. Aber so von den Grundmechaniken war es schon ganz, ganz nett. Es war ein bisschen unlogisch. Also, ich meine, also warum ist da jetzt irgendwie Batmans Ausrüstung mitten irgendwo im dritten Untergeschoss von diesem Blackgate? Also das hat irgendwie so gar keinen Sinn gemacht. Das hat mich dann immer so ein bisschen rausgeworfen.
Klar, das sind natürlich dann Probleme auch mit so, wir verstecken hier mal Munitionskisten in unserem Asylum. Damit die Leute, falls da mal ein Riot ausbricht, leichter unter Kontrolle zu bringen sind. Genau, das war natürlich dann schon irgendwie Okay. Macht jetzt wenig Sinn, aber du brauchst halt sowas, damit das Metroidvania-Spielprinzip funktioniert, nämlich, dass du halt nach und nach Gadgets findest.
Genau, aber das wirkte halt eben so auf dem Papier, wir wollen jetzt so ein Metroidvania-Spiel machen und wir machen das mit Batman und es war, wirkte so ein bisschen zusammengesteckt, also es war für mich nicht ganz so rund, aber von den Mechaniken hat es schon Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Naja. Ich fand's super, 120%.
ist doch gut. Ansonsten war das ein ziemlicher iOS-Monat, also müssen wir jetzt nicht mehr im Detail, aber vielleicht sollte man noch, Monument Valley war eins der schönsten Spiele dieses Jahr, glaube ich. Habt ihr auch gespielt?
Ja.
Ja, fantastisch.
Hat mich total begeistert, sollte man unbedingt mal reingucken. Ein wunderschöner Puzzle-Plattformer, ist jetzt Puzzle-Logik, MC Escher, keine Ahnung. wie ich es bezeichnen soll. Hat auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert auf dem iPad. Und FTL, sollte man vielleicht noch erwähnen, ist auch dann für iOS endlich erschienen. Dieses Permadeath im Weltraum mit Raumschiff zusammenbauen und Story, prozedural generierte Story und so. Aber ganz, ganz wichtig, Hearthstone, haben wir ja im März schon kurz angesprochen in der letzten Folge, kam endlich für iOS und ich glaube, eins dieser Spiele, die diesen Free-to-Play-Markt nochmal deutlicher umgeworfen haben. Also Blizzard hat gesagt, wir wollen uns jetzt auch mal diesem Free-to-Play-Markt annehmen und ist ja aus einer Idee heraus entstanden von so einer Projektgruppe, die gesagt haben, wir hätten eigentlich mal Bock, so ein Kartenspiel zu machen. Und Hearthstone hat dieses Jahr, glaube ich, schon ordentlich geprägt. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, aber es hat, glaube ich, so die gesamte Firmenstruktur bei Blizzard auch so ein bisschen über den Haufen geschmissen. Und nicht erst, seit die iOS-Version da ist.
Also ich habe nur mitbekommen, dass sie alles gespielt haben, weil es wieder so eine Sorte Spiel ist, die mich persönlich nicht interessiert. Ich habe nur mal so über die Schulter geschaut bei einigen Leuten. Das sah wirklich sehr, sehr ansprechend aus. War wirklich sehr, sehr schön aufgemacht und sehr übersichtlich auch alles. Und ich glaube schon, dass man sich da ganz schön drin vertiefen kann. Ich persönlich kann dazu aber leider auch nicht mehr sagen, weil ich selber nicht gespielt habe, als Kartenspieler halt generell mich ein bisschen anöden.
Also ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, dass im Superlevel-Chat alle nur noch Hearthstone gespielt haben. Mhm. Und da vielleicht auch eine Phase wenig Artikel erschienen sind, weil alle nur noch am Kartenpacks öffnen waren.
Hearthstone ist schuld, dass Titan abgesagt wurde. Manu, du bist Teil des Problems.
Ich bin Teil des Problems. Aber Hearthstone hat diesen ganzen Erfolg auch verdient. Also es ist wieder diese typische Blizzard-Formel. Ein bekanntes, gut funktionierendes System, wie zum Beispiel Magic the Gathering, also ein Sammelkartenspiel zu nehmen. Diese Mechanik zu analysieren, runterzubrechen auf einfache Grundmechaniken, die mit einem unglaublichen Polish auf den Markt zu schmeißen. Mit so viel Liebe zum Detail, aber trotzdem so zugänglich, dass selbst so ein kompliziertes Spiel wie Magic innerhalb von 10 Minuten jedem klar wird, der mal ein iPad in der Hand hat und Hearthstone aufmacht. Also unfassbar, was die aus diesem sehr komplexen Strategiekartenspiel gemacht haben, ohne sich allzu sehr anzubiedern oder so. Also Hearthstone hat für sich einfach auch so eine Berechtigung, dass man nie sagen kann, das ist einfach nur ein Magic-Klon. Aber also sie haben dafür zwar ihr eigenes echtes Kartengame aufgegeben. Es gab ja ein World of Warcraft-Sammelkartenspiel. Das haben sie dann gecancelt und haben quasi von vorne angefangen, weil das eben nicht so wirklich funktioniert hat im Markt. Und haben dann diese digitale Version gemacht. Und ich glaube, Blizzard scheffelt eine ungeheure Menge an Geld. Aber sie haben es eben auch geschafft, dieses Free-to-Play so hinzukriegen, dass es nie unverschämt ist. Also du kannst bei Hearthstone auch mit diesen Challenges, die du jeden Tag machst, genügend Gold sammeln, um mit diesem Gold auch in-game alles zu kaufen. Also du kannst dir Kartenpacks kaufen von diesem In-Game-Gold, indem du einfach regelmäßig spielst. Du kommst zwar ein bisschen langsamer voran, aber du kannst alles machen. Dir wird irgendwie nichts abgeschnitten oder so. Und jetzt gerade eben kamen die neuen Kartenpakete raus. Also ich glaube, Hearthstone wird uns noch eine ganze Weile begleiten und hat auch, was so E-Sport-Geschichten angeht, inzwischen auch ein ganz gutes Standing, dass auf großen Turnieren dann eben auch Hearthstone gespielt wird.
Ja, gestreamt wird da voll viel. Also so, wenn total du Twitch anguckst, sind irgendwie, gefühlt ist die Hälfte sind irgendwelche Hearthstone-Turniere. Mhm. Und ja, und wie du sagst, ich glaube tatsächlich, also ich kann auch inhaltlich wenig dazu sagen, weil ich selber nicht gespielt habe, aber ich habe nie das Gefühl, dass da jemand meckert über die Monetarisierung. Ich habe immer das Gefühl, überhaupt die Leute nicht werden da gemolken, aber sie freuen sich, dass sie gemolken werden, weil sie irgendwie, es kommt ihnen fair vor.
Es gibt kein Melken in dem Spiel, weil du kannst gute Decks bauen mit einfachen Karten. Das ist das Schöne daran. Also die meisten Turniere werden sogar mit relativ einfachen Decks gewonnen, weil die halt schnell und billig sind und damit eben auch gute Chancen. Also du hast eben auch das Balancing funktioniert. Es sind keine wahnsinnigen Karten dabei, die du nur kriegst, wenn du irgendwie hunderte von Euro reinsteckst, die dich dann einfach unbesiegbar machen. Das gibt's bei dem Spiel einfach nicht. Aber es gibt genügend Potenzial, damit Geld zu machen, weil eben Sammler dann eben auch Legendary-Karten wollen und irgendwie dann die Gold-Edition der Karte noch wollen. Also alles richtig gemacht bei diesem Spiel. Es wäre eine gute Überleitung. Alles richtig machen wäre eine gute Überleitung zu Mario Kart 8.
Ah,
seid ihr da meiner Meinung?
Ich dachte, hier steht nämlich noch FTL, Fast and the Light, aber das habe ich auch nicht gespielt.
Habe ich kurz angesprochen, aber Hitman Go wäre vielleicht noch was wir kurz ansprechen
können. Habe ich beide nicht gespielt,
was Besonderes gemacht hat.
Ja. Was war denn bei Hitman Go so cool? Weil da habe ich nur die Bilder gesehen, es sah vom Design total geil aus. Aber ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, dass Hitman so auf dem iOS irgendwie so gut funktioniert.
Ja doch, eben gerade das ist der genau Witz, weil sie sich wirklich gute Gedanken gemacht haben und nicht einfach nur ein Hitman irgendwie versucht haben, aufs iOS zu pressen, sondern sie haben halt gedacht, okay, was macht es aus? Und dann haben sie es tatsächlich, so schwer mir das fällt, als Brettspiel umgesetzt. Und es ist im Prinzip ein digitales Brettspiel, wo du aber relativ schnell ähnliche Mechaniken erkennst wie in einem Hitman. Also sprich, Wachenbewegungen analysieren, irgendwie dein Vorgehen planen, Verkleidungen, die Schritte so planen. Und dadurch, durch dieses Rundenbasierte, ist es auch sehr gut zu steuern auf dem iOS. Also, weil du ja immer im Prinzip dir genau überlegen kannst, was du so als nächsten Schritt machst. Und ja, sicherlich so ein Musterbeispiel dafür, wie man eine große Marke ohne sein Hauptspiel irgendwie zu beeinträchtigen oder kaputt zu machen, trotzdem clever auf iOS oder allgemein, sage ich jetzt mal, auf Mobilgeräten erweitern kann. Also mittlerweile gibt es auch eine Android-Version. Das fand ich auch, das war mal so mein kleiner Frühjahrsüberraschungshit, wenn ich jetzt mir mal so iOS-Spiele angucke.
Ja, super, super gut. Schönes Gegenbeispiel zu Dungeon Keeper und Theme Park, was wir letzte Folge auch angesprochen hatten. Wie man eben, wie du gerade gesagt hast, diese Marke umsetzt, dass es fürs Medium passt. Sehr, sehr schön. Ja, eben, noch eine Überleitung. Aufs iOS wird das folgende Spiel garantiert nie kommen. Mario Kart 8. Zweiter Anlauf. Wir hatten ja letzte Folge auch schon angesprochen, dass es ein richtig gutes Jahr war für die Wii U. Und spätestens jetzt im Mai mit dem Release von Mario Kart 8 war eigentlich klar, wer jetzt keine Wii U hat, der wird sich, glaube ich, auch keine mehr zulegen. Weil das ist genau dieses Spiel, was man eigentlich schon zum Launch gerne gehabt hätte.
Mario Kart 8 leckt mich am Arsch, ist das geil. Das ist so gut, dieses Spiel. Und ich bin wirklich ein Hasser von Mario Kart Wii gewesen. Das hat mir damals überhaupt gar nicht gefallen, weil sie einfach alles, was mir Mario Kart so gut gefallen hat, so komplett überdreht haben, so allen voran die Audio-Kakophonie, die mich wahnsinnig gemacht hat. Mario Kart 8 in allen wichtigen Punkten wieder getweakt und zurückgeschraubt, also nicht so sehr, nicht so quiekig alles, dafür aber richtig, richtig, richtig geile Streckendesigns. Du kannst ja jetzt mit deinen Karts auch so ein bisschen die Schwerkraft außer Kraft setzen und dann so Loopings fahren und so Zeug machen.
F-Zero im Geiste, ja.
Genau, also alles nicht so in dieser Blitzgeschwindigkeit sozusagen, aber du hast trotzdem halt schon so ein Layout, wo tatsächlich auch Schrauben und solche Sachen möglich sind. Macht einen tierischen Spaß im Multiplayer, weil es genau die richtige Waage zwischen Zufall und ausbalancierten Gameplay ist. Das haben die super hingekriegt in Mario Kart 8 und es sieht einfach fantastisch aus.
60p, Alter. 60 Frames. 60p,
Alter. Nee, wirklich. Also es ist super flüssig. Also zumindest, wenn man es alleine spielt. Ne? Also es ändert sich natürlich, sobald weitere Spiele dazukommen. Und wenn man es zu viert spielt, dann ist es natürlich nicht mehr 60. Das hätte aber auch wahrscheinlich jeden gewundert. Aber wenn du es alleine spielst und es hat auch einen sehr guten Online-Modus, dann es sieht einfach fantastisch aus und zeigt einfach, dass sehr, sehr gutes Art-Design und gewitzte grafische Gestaltung einfach alles schlägt, was so auf einer Feature-Liste von Grafiken steht irgendwie, weil du hast halt eben nicht übermäßig viel Bumpmapping oder Spiegeleffekte oder was der Zeug, sondern immer genau richtig. Und was ich richtig geil finde, das sieht man vor allen Dingen auch in den Wiederholungen, da gibt es nämlich so einen ganz coolen Wiederholungsmodus, dass die alle so toll charakterisiert sind, diese Figuren.
Luigi ist ja ein richtiges Meme geworden.
Es ist so geil, die sind so putzig animiert, diese Figuren. Und wenn die dann getroffen werden oder wenn irgendwie was knapp an denen vorbeifliegt, eine Schildkröte oder so, dann reagieren die auch immer drauf und sie gucken ihre Gegner an und ein richtiger Knaller ist, wenn man auf die Hupe drückt und sich alle in deinem Umfeld erschrecken, dass da jemand hupt. So. Und dann geht dann die Mütze bei Mario so hoch oder bei Peach ist es dann die Krone oder so. Es ist so schön. Ein richtig, richtig tolles Spiel, das auch regelmäßig hier neben der Wii U draußen liegt bei mir. Also ich spiele es immer wieder zwischendurch, weil es auch so perfekt ist, um einfach mal schnell noch einen Cup zu spielen.
Ja.
Alles Ding. Musik. Ach so, darüber müssen wir reden. Die Musik ist großartig.
Mhm. Bei Mario Kart. Ja, auch die Liebe zum Detail. Also natürlich auch wieder die typischen Mario-Formel, was Mario Kart angeht. Eine Mischung aus alten Strecken, neuen Strecken und aber mit dem Clou eben, dass die alten Strecken erneuert wurden quasi. Also du hast zwar das Grunddesign der alten Strecken, aber dadurch, dass jetzt in diesem Modus eben auch wie bei dem Mario Kart 7 auch dieses Segeln dazugekommen ist und Unterwasserfahren und jetzt eben neu diese F-Zero Engine, nenne ich es jetzt mal. Also dass du quasi so wie so ein Hoverboard oder sowas hast. Ich weiß nicht, wie man es sonst nennen soll, so ein schwebendes Elektrogefährt. Damit wurden diese Strecken aufgemöbelt und erweitert, sodass du zwar einerseits wieder diesen Wiedererkennungseffekt hast, aber trotzdem das Gefühl hast, du fährst auf einer neuen Strecke.
Das Ding ist,
das kann man Nintendo so ein bisschen vorwerfen auch immer, dass sie so viel recyceln, aber irgendwie gehört es auch so, es hat auch so einen Nostalgiefaktor. Ah, die Strecke kenne ich noch aus der Wii-Version oder aus dem N64 oder so.
Ja, weil die Sachen auch einfach damals schon gut waren und sie werden jetzt eben einfach nur general überholt und ich finde das aber auch, also Nintendo macht das auf eine Art und Weise, die dann doch irgendwie noch charmant ist und wo du dann sagst, okay, es war gut, warum sollten wir diese Sachen ändern? Und deswegen hat auch der Hint mit der Musik, natürlich sind da viele ältere Stücke auch teilweise dabei, aber dadurch, dass sie es jetzt mit einer Big Band eingespielt haben, funktioniert er einfach so viel besser und du hast sofort gute Laune, wenn du das spielst. Es ist so, also ich finde es sogar tatsächlich noch cooler gemacht als bei Mario World 3D, wo sie ja auch schon so Sachen gemacht haben. Und vom Effekt her irgendwie komischerweise auch größer als bei Galaxy, wo das mit Orchester eingespielt worden ist. Irgendwie sind diese Melodien in Mario Kart 8 so sie machen dir sofort gute Laune. Also ich hätte gerne eine Soundtrack-CD von Mario Kart 8, weil alleine schon die Tracks Lust machen, dieses Spiel zu spielen. Super geiles Ding. Also vor allen Dingen auf der Wii U hat man vorher das Sonic-Rennspiel gesehen. Das fand ich auch schon ganz cool. Und auch hier und da ein paar Sachen. Aber dann kommt Mario Kart und legt einfach nochmal eine Schippe drauf, weil einfach, also der König Elvis betritt den Raum, der King ist da. So. Also irgendwie, und die Konkurrenz ist ja schon extrem gut, aber Mario Kart ist einfach immer noch die absolute Referenz. Man merkt das einfach. Das ist super, super tolles Spiel.
Ja, und das Fahrgefühl passt auch. Und das Einzige, was man dem Spiel vorwerfen kann, ist, dass die Charaktere total lahm sind. Also im Vergleich, was die Auswahl angeht. Also das
Roadster
im Vergleich zu Super Smash Bros. Zum Beispiel, wo man halt so geile Charaktere wie Mega Man, Pac-Man und Sonic in einem Nintendo-Spiel hat. Wie geil wäre das denn, wenn man irgendwie mit Solid Snake Mario Kart noch fahren könnte, weißt du, oder Bayonetta dann in dem Kart mit drin sitzt oder so.
Gut, jetzt habe ich ja den direkten Konkurrenten auch genannt, was das betrifft, also gegen was die reine Auswahl, die Charakterauswahl und die Mannigfaltigkeit der Figuren betrifft und auch natürlich das Bauchpinseln des geneigten Fans, da ist das Sonic-Spiel, wie hieß denn das nochmal, All-Stars Racing oder so, ne?
Ja, Transformed hieß
das jetzt. Deutlich krasser, also weil da ist einfach alles drin, was die Sega-Geschichte hergibt und man schaltet da auch ständig frei, es kann's ja auch irgendwie Autos freischalten, die aussehen wie eine Dreamcast oder wie...
Man kann mit Wreck-It Ralph fahren, total geil.
Man kann mit Wreck-It Ralph fahren oder es gibt Strecken zu längst vergessenen Sega-Spielen wie Burning Rangers oder so, wo nicht mehr viele Leute heute drüber reden. Das hat Mario Kart natürlich nicht. Also schade, deswegen, eigentlich. Bei mir sind beide immer so auf, also die streiten sich immer ein bisschen, ne? Mario Kart ist technisch perfekter, ist ausgefeilter und so, aber manchmal muss ich mir auch den Sega-Kick holen und dann spiele ich dann doch noch ein bisschen Transformer.
Der Teil ist richtig gut, der funktioniert sogar auf dem iPad richtig gut, der kam dieses Jahr auch fürs iPad raus.
Ach was,
richtig gut. Cool. Was Mario Kart jetzt so ein bisschen anfängt, ist eben der DLC, der jetzt rauskam für Mario Kart 8, da kannst du zum Beispiel durch Hyrule fahren, also da ist jetzt quasi ein Zelda-Add-on dabei. ein F-Zero, eine F-Zero-Strecke gibt's, um so richtig nochmal Salz in die Wunde zu streuen. Und auch das Motorrad von Link zum Beispiel heißt der Eponator und sieht aus wie ein Pferd. Also es geht so ein bisschen jetzt los bei Mario Kart 8. Vielleicht tut sich da ja noch ein bisschen mehr beim nächsten Mario Kart.
DLCs auch ein bisschen ungeil, dass Nintendo das jetzt halt auch macht. Ja, also wenigstens
neue Strecken bei Mario Kart, bitte gerne.
Ich denke, die Qualität stimmt auf jeden Fall. Ich habe die neuen Strecken noch nicht gespielt, aber ich höre nur gute Sachen drüber. Ja, ist gut.
Ja.
Ja, also, aber die Sache ist eben, ich finde das doof. Also bei Nintendo hat halt immer so komplette Spiele eingereicht, veröffentlicht. Und die finde ich jetzt schade, dass es jetzt so langsam bei dem auch anfängt. Die tasten damit ja auch so ein bisschen vor, wie weit geht unser eingefleischtes, jahrelanges Publikum damit, wie weit können wir das treiben mit DLC. Ich hoffe, das bleibt eine Ausnahme bei Mario Kart 8. Ich fand das immer sehr cool, dass ich, wenn ich Mario gekauft habe, dann auch das komplette Spiel da drin habe und mir dann nicht noch einen extra Planeten oder so dazu kaufen kann.
Aber wenn es die Qualität hat, die jetzt Mario Kart 8 DLC hat, dann darf da gerne mehr kommen.
Mhm.
Gut, also eins der Highlights dieses Jahr, auch wenn es natürlich, was die Mario oder die Nintendo-Hater dann natürlich auch immer zu Recht anmerken, es ist halt einfach auch nur Mario Kart. Aber Mario Kart kommt halt auch nicht jedes Jahr. Es gibt halt einfach für jede Konsolengeneration ein Mario Kart. Und das fand ich immer ein bisschen seltsam, diese Kritik. Dass wenn ein Spiel für eine Generation rauskommt, auch wenn es nur ein HD-Remake ist des Vorgängers, das sind einige Jahre dazwischen, finde ich völlig in Ordnung.
Ist ja blöd zu sehen, wenn andere Spaß haben, ne?
Daniel?
Ja, ich bin schon noch da.
Bist du schon eingeschlafen?
Ja. Fast.
Möchtest du über, du hast, während wir Mario Kart gespielt haben, hast du entweder Wolfenstein oder Watch Dogs gespielt. Darfst du dir jetzt aussuchen?
Kann eigentlich sein, dass ich es währenddessen gespielt habe, weil Wolfenstein war mein Zuchtspiel des Jahres. Ich habe das ohne Witz an einem Wochenende durchgespielt, weil, ja, das war irgendwie so Freitagabend, legt man es mal ein. So, ja, oh cool, Wolfenstein, mal ausprobieren. Und dann war ich halt wirklich Sonntag, weiß ich nicht, Sonntag abends um 12 oder sowas war ich dann durch damit, weil es mir so gut gefallen hat, weil es einfach so ein Musterbeispiel dafür war, okay, wie kann man das nehmen, was einem alten Wolfenstein gut war, ohne die Wurzeln zu verraten und es dann trotzdem aber irgendwie einen modernen Shooter draus machen, der aber einige alte Elemente übernimmt, ohne aber altbacken zu wirken. Also es ist so ein ganz, ja, so ein ganz schwieriger Drahtseilakt, den man da irgendwie vollziehen muss. Und da hat mir halt der Wolfenstein The New Order da wirklich so gut gefallen in der Hinsicht, weil es hatte halt so diesen absurden Pulp-Charakter, also so diese Maschinen-Nazis, die irgendwie Achtung Kampfhund, irgendwelche riesigen Metallkampfhunde bauen und so Zeugs und aber dann trotzdem einfach einen gelungenen Shooter machen, der sich wirklich richtig anfühlt und gut spielt. Das ist ja auch immer wichtig, weil die beste Hintergrundstory und das beste Set-Design, sage ich jetzt mal, nützt dir nichts, wenn einfach der Shooter als Shooter keinen Spaß macht. Aber auch das haben sie gut hinbekommen. Und ja, war für mich einfach ja mit einer der besten Shooter dieses Jahr, der rausgekommen ist. Ich habe den absolut ganz, ganz groß gefeiert.
Hat auf sehr vielen Ebenen überzeugt. Und selbst dieses, also das Palpige hat mir total gefallen. Wir haben es im letzten Cast auch schon kurz angesprochen. Es ist ja, es fühlt sich am Anfang ja so ein bisschen an wie die spielbare Version von vom Tarantino-Film. So,
ja.
In die Richtung geht so ein bisschen. Also was wäre, wenn die Nazis irgendwie damals gewonnen hätten? Und so diese Timeline, diese alternative Timeline wird da ja erzählt, weil man mit dem Hauptcharakter ja auch dann so einen Zeitsprung macht. Also es fängt ja an während des Zweiten Weltkriegs, dann kriegt er, wird irgendwie getroffen, dann liegt er im Koma und man wacht wieder auf und dann geht das Spiel ja eigentlich erst los.
Und da muss man auch mal sagen, wie krass dumm das von Bethesda war, auf jeder Gamescom, E3 oder sonst was, genau, immer den langweiligsten Part des ganzen Spiels zu zeigen, weil sie gesagt haben, ja, wir wollen aber nicht so viel spoilern. Also ja, okay, kann ich nachvollziehen, aber dann trotzdem das eigentlich eher öde Tutorial zu zeigen, macht halt auch jetzt nicht gerade super viel her, wenn man irgendwie Werbung für ein Spiel machen will.
Ja. Den Micha hat es abgeschreckt. Den Micha hat, glaube ich, zweimal das Tutorial angefangen und immer wieder abgebrochen. Ne?
Ich bin eh nicht so gut für solche Nazi-Sachen zu begeistern, Alternative Reality und so. Ja, ich bin, weiß ich nicht, es gefällt mir allgemein nicht so toll. Ich habe deshalb die älteren Wolfensteins, da gab es ja auch ein paar andere noch, nicht so gerne gespielt. Ich höre ja aber von allen Seiten, dass es so fantastisch sein soll. Deswegen bin ich dem auf jeden Fall nochmal einen neuen Versuch schuldig. Aber ungelogen, diese ersten ein, zwei Missionen an diesen Kackstrand, den man da erobern muss, war Abstöße, Flüte, so langweiliger Kacke.
Es ist halt so, alles, was dieses Spiel ausmacht, kommt erst nach dieser Stunde oder so.
Ja, das ist dramatisch,
also aber Ganze, das ist so fantastisch, das Art-Design auch. Also, diese Was-wäre-wenn-Geschichte, die wird dann auch so skurril, dass die Beatles dann auftauchen als eine Band, die Käfer heißen, weil sie halt quasi von den Nazis dazu gezwungen wurden, dann auf Deutsch zu singen. Und lauter solche Kleinigkeiten gibt es dort in dem Spiel zu entdecken. Und wie Daniel auch schon gesagt hat, diese mechanischen Kampfhunde, also es hat ja dann auch so, wenn quasi diese Ästhetik, ich sag schon wieder quasi die ganze Zeit, wenn diese Ästhetik der Nazi-Propaganda in die 50er Jahre reinwächst, sozusagen. Und diese Atmosphäre, die ist einfach auch toll anzugucken. Also die ganze Arbeit, die in dieses Design reingeflossen ist, aber es ist trotzdem noch ein super, super knarziger Shooter, der richtig Bock macht zu mechanisch. Und die Story ist auch gar nicht so dumm. Also dieses Palpige, was das Design mit sich bringt, hat manchmal auch dann so Elemente, wo man denkt, oh, es erzählt ja sogar irgendwie eine ganz, ganz gute emotionale Geschichte. Also die Charaktere sind glaubwürdig, obwohl sie sich in so einer Pulp-Welt befinden. Oder, Daniel?
Ja, absolut. Also, und wie gesagt, der Auftakt ist wirklich, als ich den Auftakt gespielt habe auf der Gamescom, habe ich gedacht, das ist halt jetzt ein Call of Duty-Klon, weil du hast diese klassischen Elemente so, oh, du krabbelst irgendwo hoch, dann guckst du und dann kommt irgendwie so ein Flugzeug so auf dich zugeflogen und dann stürzt da ab und dann stürzt du irgendwo runter und dann packt dich so dein Kamerad und zieht dich an der Hand hoch im letzten Moment an der Klippe und dann dachte ich mir halt so, okay, schade, dann haben sie einfach aus Wolfenstein, weil es halt erfolgreich ist, gedacht, dann machen wir halt jetzt einen Call of Duty-Klon raus und ja, aber ich kann wirklich nur bestätigen, was Manu sagt. Also wenn man da die erste Stunde überstanden hat, ich meine, die ist jetzt nicht katastrophal schlecht, aber die reißt dann jetzt auch nicht vom Hocker, weil sie halt einfach wirklich ein relativ durchgescriptetes Ereignis ist. Und wenn man die überstanden hat und sich dann das Spiel öffnet und dann man auch in diese alternative Zeitrealität kommt, dann ist das ein ganz anderes Spiel und dann ist es auch deutlich, deutlich besser als alles, was man da vorher gesehen hat im Tutorial.
Ja, aber so ähnlich ging es mir jetzt auch bei Watch Dogs. Das habe ich auch angefangen. Und hab das einfach nur gehasst. Ich hab's einfach nur gehasst, dieses Spiel. Das
echt?
Ist so. Ja, wirklich, absolut. Weil ich habe mich eigentlich total drauf gefreut, weil ich diese Idee mit der Überwachung und bla und all das ganze Zeug und das Hacking-Gedöns, das fand ich super. Aber wirklich die erste Szene wirst du gezwungen, irgendjemanden in den Kopf zu schießen, den du gar nicht kennst. Und das hat mich sofort abgeturnt. Dann gab es die dümmste Entschuldigung für den Rachefeldzug überhaupt. Ein Klischee nach dem anderen wurde da gezogen. Und du denkst die ganze Zeit, also ich fasse das mal ein bisschen zusammen, du denkst die ganze Zeit bei diesem Charakter, warum machst du das? Du musst das doch nicht machen. Lass die Leute doch einfach in Ruhe und geh deine Dinge. Aber das ist so ein engstirniger Idiot, dass der einfach auf einen Rachefeldzug geht, der völlig unnötig ist. Und nach 2 Stunden Spielen hatte ich so die Fresse dick von diesem Hauptcharakter, von diesem generischen Open-World-Design und mit diesen völlig verschwendeten Ideen. Also diese ganzen Hacking-Klamotten, die man in diesen ganzen schönen Trailern sieht, sind so einfallslos in diese Welt eingebaut worden, dass ich keinen Bock hatte und seitdem nie wieder weitergespielt habe.
Aber du kannst Boller auf der Straße hochmachen mit deinem Handy.
Ist ja der Wahnsinn. Es ist wirklich, also wenn ich Chaos verursachen möchte in einer Open World, dann spiele ich doch so.
Du hast ultimativen Hackzugriff, dann lässt du natürlich ampelrot werden.
Ist weißt du, also ich spiele dann doch lieber so Sachen wie Prototype oder so, wo richtig die Luzi abgeht und wo ich einfach komplettes Chaos veranstalten kann, als mit so einem Mantel, super coolen Manteltypen in schlechter Mode durch die Welt zu laufen und so zu tun, als würde ich der Robin Hood des Hackers sein. Das ist so hohl dieses Game. Ich hab's so gehasst. Ich war so enttäuscht. Also es ist wirklich meine größte Enttäuschung im ganzen Jahr. Ich war absolut geprellt.
Daniel, wie hat dich das Spiel fühlen gemacht?
Also ich kann das alles nicht nachvollziehen. ich kann verstehen, und so geht's mir auch, dass dieses Spiel einfach an seinem eigenen Hype zerbrochen ist, beziehungsweise unter dieser Last der Erwartungen, die es erfüllen musste, die konnte es im Prinzip gar nicht erfüllen. Und ich fand's ganz gut rückblickend, dass Ubisoft das ja nochmal ein halbes Jahr nach hinten verschoben hat und es dann wirklich eben nicht zum Release der Konsolen rauskam, sondern halt dann erst im Frühsommer. Aber ich habe da trotzdem Spaß dran gehabt. Ich merke zunehmend, oder das heißt zunehmend, das habe ich auch dann kurz nach Release gemerkt, dass ich scheinbar der einzige Mensch auf dieser Welt bin, der das einigermaßen unterhaltsam findet. Klar, ich sehe auch die Probleme, die es hatte, dass der diese ganze Rache-Story, dass er so, das geht alles gar nicht auf, so, der könnte einfach aufhören. Und er reißt alle mit um sich in das Verderben, so, und hier mit der Nichte und so, die Kleine, die sagt ja auch so, nee, er soll aufhören, und der Sohn, und alle wollen, dass er nur aufhört, und der Typ macht immer weiter und so. Aber mir hat's gefallen, ich fand einfach dieses Chicago total cool, schöner Schauplatz, und ich bin da gerne rumgefahren. Und ich habe überall Elemente gesehen. Also Watch Dogs ist für mich Assassin's Creed 1. Hat alles vorhanden, was man braucht, aber es ist halt noch nicht zu Ende gedacht und auspoliert. Und ich sag halt, okay, dieser Aiden Douchebag Pierce ist halt vielleicht nicht der coolste Typ gewesen, aber wartet mal auf Watch Dogs 2. Und Watch Dogs 2 wird hoffentlich dann das Assassin's Creed 2, The Empire Strikes Back. Nee, also die Empire Strikes Back so ungefähr. Also so dieses, okay, das wird dann sicherlich, ich meine, Ubisoft ist ja auch nicht blöd. Und vielleicht haben sie da dann irgendwie, jetzt sagen sie, okay, jetzt haben wir die Engine, wir haben das Grundgerüst und jetzt können wir anfangen, da richtig eine coole Story reinzuschreiben, können die ganzen Spielmechaniken ein bisschen mehr polieren. Und ich fand zum Beispiel dieses Hacking mit dem On-the-Fly-Multiplayer fand ich total cool. Also mir hat es voll Spaß gemacht, dass einfach während des laufenden Spiels in mein Spiel zwischendrin einfach andere Leute reinkamen und da musste ich die kurz suchen. Oder ich habe das Spiel von anderen Leuten gehackt. Klar war das auch irgendwie nicht ganz zu Ende gedacht, weil es wäre natürlich viel cooler gewesen, wenn ich Manus Spiel hätte hacken können, wenn ich ihn gesehen hätte. So, aber das ging halt nicht, sondern ich konnte halt nur nach dem Zufallsmatchmaking andere Leute hacken. Aber das, ich fand diese Ansätze von, okay, dass du so ein bisschen mehr Connection zu den anderen Spielern hast. Du hast jetzt keinen vollwertigen Multiplayer-Modus, aber du hast immer wieder so kleine Schnittpunkte mit diesen anderen Spielern da draußen in der Welt. Das hat mir total gut gefallen. Und also, wie gesagt, kein super bestes Game of the Year, aber für mich trotzdem ein Spiel, an dem ich Spaß hatte im Frühjahr.
Nee, aber ich hänge da zwischen euch. Ich hatte die Erwartungshaltung von Watch Dogs viel, viel höher angesetzt, weil mich einfach diese Welt total fasziniert hat, was da vorher versprochen wurde. Ich habe es dann nicht komplett als Flop empfunden, weil ich es wie du sehe. Die Sachen, die bei Watch Dogs funktionieren, die sind schon ganz cool. Die Stadt ist toll und die Ansätze sind jetzt alle da. Aber Watch Dogs für sich alleine gesehen war irgendwie nicht so richtig prall. Aber ich freue mich auch. Aber so war Assassin's Creed eben auch, wie du es gesagt hast. Und Assassin's Creed 2 hoffe ich jetzt eben auch, dass Watch Dogs das genauso schafft, dass die Franchise weitergeht. Weil ich habe wahnsinnig Bock, in so einer Welt dann eben auch da so rumzuhacken. Und ich finde es aber, es ist das Spiel der absoluten verpassten Chancen. Was Micha auch schon so gesagt hat. Da ist so viel drin, wo man sich denkt, ach Leute, muss ich jetzt hier irgendwie muss ich mich da einchecken bei diesen Stationen oder so? Hättet ihr euch nicht irgendwie auf die paar grundlegenden, also dieses Squarespace haben sie ja quasi nachgebaut, ja. Hättet ihr euch nicht auf ein paar Sachen konzentrieren können, die dieses Spiel irgendwie einzigartig machen, anstatt dieses Ubisoft-Phänomen, das irgendwie auf der Minimap 1000 Icons zu sehen
sind? Ja, das ist ja gerade in Watch Dogs so absurd. Der Typ ist halt der Underground-Hacker, der irgendwie gegen die Gefahren der totale Überwachung und der Online-Bewegungspersönlichkeitsprofile irgendwie ankämpft, beziehungsweise um diese Gefahren weiß. Und das Erste, was er macht, ist, wenn er irgendwo am Attentatsort ist oder irgendwo ein geheimes Treffen stattfindet, so, oh ja, aber better check in. Und dann so, oh. Also das fand ich eben auch, das war auch eine zweite sehr große vergebene Chance bei Watch Dogs. Ich habe irgendwie gedacht, und das kam auch in den ersten Trailern so rüber, oder vielleicht habe ich mir das einfach nur eingebildet oder erhofft, dass das halt viel, viel sozialkritischer ist. Und das war irgendwie überhaupt nicht, sondern dieses ganze Hacking und so war eigentlich nur, ja, wie ihr sagt, so damit der Typ halt Ampelpoller hochfahren kann.
Also das hat so, das Potenzial war eben, man hätte das, was bei Assassin's Creed ja richtig gut funktioniert, weil das eben in so einer alten Zeit irgendwie spielt und weil du ja auch durch diese Science-Fiction-Geschichte eigentlich irgendwelche Vergangenheit Gene rein beamst. Jetzt habe ich gerade den Satz verloren, aber ihr wisst, was ich meine. Und also es war alles ein bisschen abgespaced, aber auch irgendwie einigermaßen plausibel. Also wenn ich mich da irgendwo mit einer Gruppe Soldaten bekämpfe und ich töte davon die alle vier und dann kletter ich irgendwo hoch und laufe ein paar Meter weiter und gehe dann wieder runter, um die nächste Gruppe zu bekämpfen, dann ist es so einigermaßen plausibel. Auch wenn es natürlich für ein Computerspiel alles komprimiert ist und so, aber irgendwie funktioniert es bei Assassin's Creed noch. Gerade bei den späteren Spielen, wo du dann auf größeren Feldern unterwegs bist und so, das macht alles irgendwie noch einigermaßen Sinn. Bei Watch Dogs ist alles vernetzt und alles überwacht und alles gemacht. Und was liefert der sich? Verfolgungsjagden wie in GTA. Das ist so eine verpasste Chance. Sie haben sich einfach an diesen, wenn sie sich viel, viel stärker auf diese Stärken konzentrieren, weil das, was wir in diesen Trailern früher gesehen haben und was auch das Geile war, dass du auf eine Party gehst und Leute ausspionierst. Wie cool war das bitte? Und das spielt in einem finalen Spiel einfach keine große Rolle, weil die Verfolgungsjagd und die ganze Baller-Action sehr viel wichtiger gewesen ist.
Ja klar, das Ausspionieren ist nur noch hingehen, blub, 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 Geld einsammeln.
Ja, und auch so diese ganze moralische Geschichte. Also sie haben es ja wirklich geschafft, aus, ich schätze mal, ein bisschen Zufall oder auch genau in diesen Moment reinzukommen, wo dieser ganze NSA-Skandal dann auch losgebrochen ist, Snowden und so weiter Interviews geführt hat. Es war so das perfekte Spiel für diesen Moment, ja, dass du gesagt hättest, geil, jetzt könnte man quasi die nächste, das hätte das neue GTA werden können, was diese sozialen Themen als popkulturelles Medium irgendwie aufgreift und sozialkritisch irgendwie hinterfragt, was GTA ja auch durchaus kann oder konnte und was mir bei GTA 5 so ein bisschen verloren gegangen ist, weil es eigentlich sich nur noch selber persifliert hat, bis auf diese Foltergeschichte, die wir letzte Folge angesprochen hatten. Das war eins der Highlights. Und von Watch Dogs hatte ich das eigentlich erwartet, dass das dieses Spiel schafft, diese Überwachungsthematik irgendwie aufzugreifen. Und das schafft es halt überhaupt gar nicht, kritisch mit dieser Atmosphäre umzugehen. Es ist einfach nur ein Gimmick. Es setzt irgendwie das Setting für diese Welt, aber es hinterfragt dieses Setting nicht besonders. Und die Motivation von diesem Aiden, dann einfach runterzubrechen auf seine Nichte, ist sowas von daneben, wie der Micha schon gesagt hat, da ist so viel Potenzial einfach verschenkt in den ersten 10 Minuten, dass das ganze Spiel sich nicht trägt mit diesem Charakter. Mhm. Ja. Naja. Warten wir auf Teil 2.
Andere Enttäuschung war für mich, muss ich tatsächlich sagen, Transistor. Habe ich mir auch irgendwie mehr von erwartet.
Sehr viele Erwartungen, ja.
Weil halt einfach ja, da hat man halt irgendwie gehofft, okay, nach Bastion, da kommt jetzt das Next Indie-Darling, so ungefähr. Mhm. Und dann kam dieses Transistor und das verbuche ich tatsächlich unter Arzi-Fazi-Quatsch, weil
leider,
ja. Also ich fand, das Kampfsystem hat nicht funktioniert. Ich fand dann irgendwie, die Welt hat mir dann irgendwie auch zu wenig gegeben. Da waren immer nur so Andeutungen drin, als dass ich da irgendwie zu viel. Und ich fand auch die Story da irgendwie zu verschwurbelt, als dass ich da irgendwie hätte dranbleiben können. Das war einfach mit dem Erzähler in Bastion besser gelöst. So, da wusste ich immer, um was es geht. Und selbst wenn ich es mal nicht wusste, hat es mir der Erzähler gesagt, in kurz 2-3 Sätzen zusammengefasst. Und deswegen muss ich sagen, war Transistor da für mich eher eine Enttäuschung.
Total. Da bin ich tatsächlich auf der Gegenseite. Ich fand Transistor super geil. Sogar besser als Bastion. Bam! Jetzt habe ich was gesagt. Ne? Aber wirklich,
warum findest du es besser?
Also ich finde Bastion großartig. Nicht, dass jetzt jeder denkt, ich finde das blöd. Also das fand ich auch extrem gut. Aber gerade, es ist wirklich eine Steve-Frage. Ich fand das ganze Art-Design, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so eine Mischung aus
Art-Deco. Also genau. Cyber-Art-Deco, ne?
Cyber-Art-Deco, ne? Also wirklich auch, so eine Mischung aus Science-Fiction, Art-Deco und also sowas hat auch leichte Noir-Elemente so mit drin.
Ja, so Tron im Art-Deco. So.
Fand ich super schön. Dann das hat mich total abgeholt. Ich fand die ganze Stimmung von dem Spiel unheimlich toll. Es war alles so, es wirkte alles wie so ein Schwebezustand. Es beginnt ja auch mit so einem ganz bizarren Mord und man weiß am Anfang überhaupt gar nicht, was hier eigentlich los. Und warum fürchte ich und warum redet mein Schwert mit mir? Und dann kommt dieses Kampfsystem und ich fand das ganz geil, weil das so, weil mir das schon ziemlich die Wahl gelassen hat, wie ich dieses Spiel spiele. Also ich mag das deshalb, weil ich da so viel Bewegungsfreiheit habe. Also ich kann relativ viel taktieren und mich hinter diesen ganzen Deckungen verschanzen und das auch eher strategisch angehen. Ich konnte aber auch genauso gut einfach mal draufzechen, wenn mir danach war. Oder wenn ich das Gefühl hatte, dass jetzt der geeignete Zeitpunkt war, um komplett draufzuhauen. Und ich fand so, diese ganze Stimmung hat mich richtig mitgenommen, hat mir sehr gut gefallen. Super Spiel.
Ich fand es ein bisschen zu gewollt und zu sperrig, was auch das Kampfsystem angeht. Also das Kampfsystem habe ich, glaube ich, erst in der letzten Stunde so richtig durchschaut. Es war immer sehr dubios, welche komischen Programmelemente sind dir jetzt abhanden gekommen und warum und wann laden die sich wieder auf? Und es hatte ja alles so ein bisschen so Anlehnung an so Programmiersprache und so mit so Funktionen und Modulen, die du einbaust. Also Art Design fand ich super. Aber es hatte nicht, es war so arg unterkühlt im Vergleich zu Bastion. Und Bastion hat mich so dermaßen angesprochen mit diesem tiefen Erzähler, mit diesem Nolan irgendwas. No, egal, weiß nicht, mir fällt der Name gerade nicht mehr ein. Und das mit dem Schwert hat irgendwie nicht so diese emotionale Bindung aufgebaut für mich.
Es ist auf jeden Fall auch, ich glaube auch, dass es zwei völlig unterschiedliche Typen anspricht. Also auch wenn es jetzt von selben Entwickler kommt, Bastion hatte ja schon fast so was Westernartiges. Durch diese, ich würde schon fast sagen, Country-mäßige Musik, die war ja sehr, sehr mit Gitarrenriffs durchsetzt und so weiter.
Neo-Country.
Und du hast ja diesen Erzähler mit der tiefen Stimme, der das Ganze in so eine Kernatmosphäre holt. Und es war ja auch eine Geschichte auch tatsächlich über Krieg und Untergang und so weiter und so fort. Der ist Transistor natürlich wesentlich schwubliger, hat aber auch dann die entsprechende Protagonistin dafür rausgesucht. Das ist ja eigentlich eine Sängerin, die da schon mit einer ganz, das ist eine ganz andere Grundstimmung. Also ich fand das auch immer so unglücklich, auch für den Entwickler, dass sie beide so direkt miteinander verglichen werden. Natürlich, weil das sind dieselben Autoren, aber die sind eigentlich komplett unterschiedlich. Also war eigentlich zu erwarten. Doch, würde ich schon. Also ich fand auch so, wie die Dynamik im Spiel funktioniert. Du hast ja allein so, wie die Welten sich aufbauen, das war ja bei Bastion schon immer so was Besonderes, diese Teils sich zusammensetzen und so. Sowas findest du in Transistor zum Beispiel nicht in dieser Form. Brauchst du ja auch nicht.
Ja, aber es sind schon ähnlich. Also finde ich nicht so weit auseinander, die Spiele. Weil man merkt dem Spiel schon extrem an, dass es vom gleichen Entwickler ist, auch wenn die Mechaniken ein bisschen anders funktionieren. Aber so dieses mystische und andersartige, sehr auf Emotionen abzielende Setting, das ist schon beiden ähnlich. Naja.
Ja, und ich finde auch, also wer sagt, dass er dieses komische Upgrade-System mit den Punkten, die du dann da verteilst und so, also wer das in unter irgendwie 10 Stunden verstanden hat, glaube ich das nicht. Also,
Aber es hat am Ende dann funktioniert. Ja.
Ja, aber da warst du halt dann auch irgendwie 20 Stunden
beschäftigt. Da warst du dann schon draußen, ja.
Also, ich weiß nicht, ich hatte bei dem Spiel immer das Gefühl, dieses so, jetzt hast du es verstanden, das Kampfsystem. Doch nicht. Und genau, so ging es mir halt ständig oder so. Und weiß nicht, ich bin da nicht mit warm geworden.
Nee, leider nicht. Ein ähnliches Spiel. Micha, möchtest du zu diesem nächsten Titel was sagen oder gehen wir zu Juni?
Achso, Fracked All Sea. Ich dachte, es gäbe es noch eine geschickte Überleitung.
Ich kenne das Spiel nicht, deswegen kann ich nicht überleiten.
Fracked All Sea ist ein First-Person-Adventure in einer, wie beschreibe ich das am besten, Synthesizer-Welt. Mhm. Basiert auf einem Prototypen, den es vor einigen Jahren mal umsonst gab, also konnte man sich runterladen und sich angucken und erinnert so ein bisschen natürlich an Tron, zwangsläufig, weil es sehr reduzierte Grafiken sind, die hauptsächlich auf untextuierten Vektoren basieren und so weiter, war ist wirklich ein ganz, ganz spezieller Grafikstil. Und das Geile ist, dass man da drin halt sehr viel mit Synthesizern auch tatsächlich machen muss. Um Rätsel zu lösen, musst du Melodien im Spiel erstellen. Also man muss dann tatsächlich wie bei einem richtigen Synthesizer dann auch so Tracks, dann Noten drauflegen und bestimmte Töne erstellen und so weiter. Das war also überraschend komplex, fand ich. Und hat mir unheimlich gut gefallen. Ist aber wirklich speziell. Also vielleicht noch spezieller als das eine Science oder wie das heißt, was wir in der letzten Ausgabe besprochen haben. Aber aus genau diesem Grund hat mir das auch wieder sehr gut gefallen, weil das einfach so eine ganz bizarre Computerwelt irgendwie darstellt, die mich unglaublich abgeholt hat. Also kleiner Geheimtipp. Plattform? Gibt's aber leider auch nur für den PC. Okay, bitte?
Plattform. Ich wollte gerade fragen, ob...
Ich wünsche mir, genauso wie bei dem letzten Spiel, dass es auch für Konsolen kommt, weil ich glaube, das würde sehr viele Leute ansprechen, gerade auf PS4, weil die Leute so ein bisschen sensibilisiert sind für coole Indie-Games. Aber ich glaube nicht, dass es kommt. Würde ich nicht drauf wetten.
Und auch wieder ein Spiel, zu dem es keinen Podcast gibt.
Richtig. Ich weiß auch gar nicht, warum.
Nee, ich auch nicht.
Ist übrigens auch unter Elektromusikern relativ beliebt. Also es hat hier, wurde auch immer wieder mal gefeatured auf irgendwelchen Partys und von Elektromusikern, weil es halt auch sehr naheliegend ist. Also im Prinzip das, was man sich so vorstellt unter sehr guter Elektromusik, wenn man die visualisieren würde. So sieht Fracked OSC tatsächlich auch aus.
Klingt spannend, ja.
Cooles Ding.
Ein Spiel, was auch mir zumindest auf der Gamescom im Jahr davor total zugesagt hatte, auf das ich mich gefreut hatte, war Murdered Soul Suspects. Haben wir alle drei gespielt, war glaube ich auch ein Dreier-Podcast, wenn ich mich richtig dran erinnere. Gell? Mhm. Und hat leider auch nicht ganz die Erwartungen erfüllt, die ich an dieses Spiel hatte. Also kurz zur Prämisse, man spielt einen, auch so ein Noir-Setting. Gell? Es ist auch so ein Noir-Film-Setting. Man spielt einen Privatdetektiv, der sich tot auffindet, aber noch in dieser Welt rumläuft als Geist. Und man versucht, seinen eigenen Tod aufzuklären. Eine super Ausgangslage, hat aber mechanisch bei mir überhaupt nicht funktioniert oder gezündet. Leider, weil die Story hat mich total angesprochen.
Auch da wieder hat es mir sehr gut gefallen. Wir kommen irgendwie nicht auf einen Zweig diese Monate, ne? Ich fand Merit super. Gebe aber recht, da hat ein bisschen Zeit gefehlt, weil ich fand gerade so die Umgebungen seltsam leer. Da haben sich die NPCs zum Beispiel ziemlich stark wiederholt. Das waren dann immer wieder dieselben Modelle. Und da hat irgendwie noch so ein bisschen der Schliff gefehlt. Und es stimmt, dass die Mechanik manchmal auch etwas unbeholfen war. Es gab dann so manchmal so später so, ich nenne sie mal Stealth-Sequenzen, stark geskriptete Stealth-Sequenzen, wo man an Polizeiwachen vorbeischleichen musste und so. Man hat ja auch immer dieses Medium mit dabei, dass dieses junge Mädchen, das dich als Einzige dann auch sehen kann und man muss die dann immer so ein bisschen weiterleiten, damit die nicht entdeckt wird von den Polizisten. Wirkte ungelenk. Also ich hatte immer das Gefühl, dass dieses Spiel einen Tick zu früh auf den Markt gekommen ist. Und das war ja auch so gerade so die Zeit, wo man dann irgendwie ein paar Wochen nach Release oder davor irgendwie erfahren hat, dass der Entwickler leider die Pforten schließen muss.
Ja, das zum war, Release wurden quasi alle, kam dann diese Meldung.
Ja, super krass irgendwie. Ja. Also das muss wahrscheinlich auch ein Projekt gewesen sein, was davon stark betroffen war. Aber insgesamt hat mir das wirklich sehr gut gefallen. Also mir hat die Geschichte sehr gut gefallen. Ich fand das ganz cool. Bis auch so diese technischen Kleinigkeiten zwischendrin. Was war das?
Ist jemand gestorben?
Daniel?
Ja, ich bin...
Murdered, so Podcast.
Mein Kopfhörer hat hier einen Abflug gemacht und kein Mikrofonding mit umgerissen. Und
was der jetzt genau?
Hat man das gehört?
Passt ja aber thematisch zum Spiel, ja.
Ja. Ich fand es eigentlich ganz gut, aber ich verstehe auch, dass es nicht alle anspricht. Es ist halt auch sehr speziell und bitte?
Es war furchtbar. Es war einfach nur furchtbar zu spielen. Es war eine Qual, sich durch dieses Spiel durchzukämpfen, weil aber es doppelt Qual war, weil ich total Bock hatte zu wissen, was da passiert. Aber es hat einfach so, es war so hakelig und so sperrig irgendwie. Es hat leider diese ganze Atmosphäre irgendwie für mich kaputt gemacht. Daniel, wie ging es dir denn damit?
Ja, genau. Also ich fand es auch, das wirkte alles so stückwerkmäßig. Also du hattest dann irgendwie so einen Teil von der Stadt, aber auch nicht viel von diesem Salem. Dann bist du da rumgelaufen, dann hattest du halt immer so, oh, jetzt ist hier so der Ermittlungstatort und jetzt such mal da die 15 von 15 Hinweisen zusammen. Und dann bist du da halt rumgelaufen und hast so blöd alles abgesucht. Und ich fand die Ideen alle ganz cool, aber irgendwie ging es mir so, dass ich gedacht habe, das ist ein Spiel, was eigentlich für ein $60 Vollpreisprodukt überambitioniert ist. Es wäre besser gewesen, sie hätten sich da auf eine wenige Mechaniken konzentriert und hätten halt eher ein, mein Gott, $20 Download-Spiel draus gemacht. Und dann hätten sie vielleicht alles ein bisschen kleiner machen können oder alles ein bisschen komprimierter, aber vielleicht ein bisschen aufpolierter und ausgefeilter als das, was dann am Endeffekt da rauskam. Also es wirkte für mich halt tatsächlich auch, aber das habt ihr ja auch schon gesagt, so eher irgendwie unfertig und nicht so, als ob man sich da irgendwie sagen würde, ja, das ist jetzt ein wirklich großes, ambitioniertes Projekt.
Ja. Schade. Ein richtiges Schade.
Ja, das fand ich auch schade, weil die Idee war echt ganz cool und es hat auch stellenweise, hat es wirklich coole Momente gehabt, so mit so einem Friedhof und auch diese, dass man da irgendwie zwischendurch so Passanten getroffen hat, die dann nicht wussten, dass sie tot sind, beziehungsweise manchmal wussten sie es, aber der Mord war nicht aufgeklärt und konntest du noch kleine Zwischenaufklärungsmissionen machen und so. Das war alles ganz, ganz okay, aber irgendwie hat mir dann diese Semi-Open World, war dann irgendwie unnötig, also.
Es hätte ein bisschen linearer sogar noch sein können.
Genau, das wäre wahrscheinlich.
Elemente haben auch nicht funktioniert.
Weil es hat eigentlich eine ganz coole Story, so auch mit einer recht coolen Auflösung am Ende noch und so.
Ja, und der Sprecher war auch gut und alles. Ja.
Naja. Aber ein Jahreshighlight würde ich fast sagen, im Juni dann. Wir haben es schon kurz angedeutet, und zwar Valiant Hearts hat für mich der einzige Preis, den ich auf den Game Awards nachvollziehen konnte, den Preis Game for Change. Games for Change hieß die Kategorie, ne, bekommen. Mhm. Und also war für mich ein kleines Meisterwerk. Sicherlich gibt's Kritikpunkte, aber grundsätzlich war das so eins der Spiele, wo ich sage, okay, das ist einfach durchgehend toll, weil selbst wenn es ein paar Aspekte hat, die man kritisieren könnte, wie zum Beispiel die Fahr- und diese Sequenzen und dass es vielleicht nicht ganz so herausfordernd ist als Adventure, aber da sage ich, das war mir egal, weil einfach diese Idee, ein Spiel zu machen über den Ersten Weltkrieg, was sich aber irgendwie ernsthaft der ganzen Thematik annimmt und auch dem Spieler irgendwie Wissen vermitteln will, ohne dass es ihm jetzt aber die mit einem Holzhammer oder mit dem Trichter irgendwie eintröpfeln will. Einfach ein super cooles Projekt und ich finde, allein dafür sollte man es sich kaufen, um zu betonen, dass man solche Spiele gerne jetzt öfter sehen möchte und das auch belohnt und wertschätzt.
Das zweite übrigens mit der UbiArt Engine, weil wir es ja gerade auch hatten von Child of Light, passte hier auch perfekt. Am Anfang fand ich es ein bisschen befremdlich, dass es so süß aussieht. Es hat halt eine sehr, sehr herzerwärmende, putzige, so an französische Comics erinnernde Zeichenstil und hat sich erst so ein bisschen gebissen im ersten Moment mit dieser sehr ernsten Kriegsthematik, weil es ja wirklich eigentlich auch ein Antikriegsspiel so gesehen ist, weil du eben auch diesen Ersten Weltkrieg erlebst mit seinen Schattenseiten, hatte ich irgendwie so ein bisschen Bedenken, dass das funktioniert mit dieser putzigen Grafik. Aber im Spiel merkt man das dann gar nicht mehr. Also es passt dann doch ganz gut zusammen. Auch wenn es manchmal so Slapstick-Momente hat, wenn sich die Charaktere so seltsam bewegen. Also da war manchmal so ein kleiner Stilbruch für mich. Aber insgesamt ein super, super schönes Spiel. Und mein einziger Kritikpunkt ist dieser super bescheuerte Zwischenboss oder der over-Klischee beladene Bösewicht, der das ganze Spiel eigentlich, den das Spiel überhaupt nicht verdient hat, ehrlich gesagt. Andersrum, den das Spiel gar nicht braucht. Also dieser Krieg ist ja eigentlich das Böse, was da auch dargestellt wird. Und dieser Schrecken, und man spielt ja auch aus der Sicht von Zivilisten stellenweise. Und da diesen Klischee-Boss reinzubringen, der dann das Böse in Person darstellt, das war völlig
unnötig. Dieser Baron von Richtenstein oder wie der hieß. Genau. Oder, der war albern,
Aber ja, ich wollte nur sagen, dass das eines meiner Lieblingsspiele dieses Jahr ist und ich fand gerade wegen diesen Comics, die franco-belgischen Comics, die hat mir das so gut gefallen.
Ja, weil mir auch, aber ich hatte nur Bedenken am Anfang, ob es passt.
Ja, weil gerade dadurch, dass es so Trickfilmfiguren waren, konnte man sehr viel mehr hinein investieren in die Figuren, fand ich. Also wenn das jetzt irgendwie so realistische oder sagen wir mal so technisch anspruchsvolle, super gut designte Figuren wie in Watch Dogs sind, die fantastisch aussehen und technisch absolut state of the art sind, wäre es mir wahrscheinlich nicht so einfach gefallen, mich in diese sehr menschlichen Schicksale reinzuversetzen. Und ich glaube, dass das sehr bewusst gewählt auch worden ist für dieses Thema.
Ich habe aber gerade This War of Mine jetzt gespielt vom Dezember. Und das hat ja auch eine ähnliche Thematik, auch mit dieser Kriegsthematik. Und es hat auch einen Zeichenstil, der aber zu dieser bedrückenden Atmosphäre passt. Ja, und ich mag den Zeichenstil von Valiant Hearts sehr gerne, aber er wirkt manchmal, wie sie sich so ein bisschen bewegen, ist es dann halt doch irgendwie Rayman.
Da müssen wir jetzt ein bisschen vorgreifen, ne? Also bei This War of Mine hat mich zum Beispiel nicht so abgeholt.
Mich auch nicht. Der Podcast lief ja auch gerade. Es hat mich nicht so abgeholt wie Valiant Hearts, aber der Zeichenstil passt jetzt rein. Vom ersten Blick her passt es besser zu einer Kriegsatmosphäre.
Genau, und das ist bei War of Mine. Ich habe auch die Bilder gesehen und gedacht, so, wow, das ist ja mit diesen Polaroid-Fotos und so, das haben sie ja richtig gut hingekriegt, so, aber das hat bei mir noch eine sehr viel größere Distanz eigentlich erzeugt. So, mhm. Weil ich habe da, das ist ja ein zweidimensionales strategisches Spiel gewesen, oder Valiant Hearts war ja auch komplett zweidimensional, aber ich hatte bei This War of Mine zunehmend, je weiter ich gespielt habe, eine größere Distanz aufgebaut zu den Figuren und zu den Sachen, obwohl das Spiel ja eigentlich das Gegenteil von mir wollte. Aber ich habe mich einfach irgendwie dran gewöhnt und es war so gritty, dass man mir im Prinzip die ganze Denkarbeit abgenommen habe. Und da war auch überhaupt gar kein menschlicher Moment irgendwie drin, sondern es war irgendwie nur noch mehr Leid und noch mehr Leid und noch mehr Leid, sodass du gar keinen Kontrast gesehen hast. So.
Und bei Valiant Hearts, das ist ein ganz anderen Ansatz. Und Valiant Hearts bringt auch diese den Humor. Kleinen Momente irgendwie in so eine Atmosphäre mit rein. Ja.
Also allein diese Interaktion mit dem Hund und wenn dieser Hund irgendwie, also es gibt wirklich dann, ich muss jetzt eine Miniszene spoilern, wo der Hund sich total freut und einen Hang runterläuft und er ist einfach ein Hund mit einem Krieg so und dann verfängt er sich in der nächsten Sekunde in Stacheldraht. Mhm. Und dann bist du so, weil du, aber das funktioniert natürlich nur, weil du den Hund voll lieb gewonnen hast und weil er halt eben, weil du ihn halt auch fröhlich erlebt hast, weil du merkst, es gibt auch eben diesen Kontrast zwischen den schlechten und guten Emotionen. Und das kriegt Valiant Hearts so wunderbar hin, dass man da einfach sitzt und oh. Und dann die Musik natürlich wieder. Wir haben vorhin bei Child of Light gesagt, dass Musik so schön ist. Na, Valiant Hearts ist ja auch richtig toll. Mindestens genauso gut, wenn sehr, sehr passend zum Thema irgendwie, wenn da gibt es halt diese Zwischensequenzen, die erklären, wie es, was in dem Krieg so passiert und wie es den Figuren so ergeht und wo die hintransportiert werden und so zu welchen Schlachtfeldern. Und ich bin da jedes Mal immer total ergriffen. Teilweise auch einfach, weil diese Erzählstimme und diese Musik einfach so eine tolle Einheit bilden irgendwie. Das bin ich echt immer den Tränen nahe. Also definitiv eins meiner absoluten Highlights in diesem Jahr.
Mhm. Ja, und also man hat ganz oft, aber gerade zum Ende hin, hat man so einen fetten Kloß im Hals, dass man da irgendwie, also auch so, wo das Medium-Computerspiel so seine volle Macht auch entfalten kann.
Absolut, also richtig schönes Ding. Und lehrreich, ne? Also man kann ja jederzeit die Select.
Auf den General von Totenkopf.
Ja, okay, der passt natürlich rein, aber man kann ja sehr oft einfach Select drücken und den entsprechenden Lexikon-Beitrag raussuchen. Und so habe ich gelernt, dass Indien auch ein bisschen mitgemischt hat im Ersten Weltkrieg, was ich zum Beispiel nicht wusste.
Ja, total interessante Aspekte. Man darf nicht alles für bare Münze nehmen. Haben wir, glaube ich, neulich irgendwo mal angesprochen, gell? Dass diese, also in dem Dorf, in dem man sich im Spiel befindet, gab es zum Beispiel gar keinen Giftgasangriff, aber natürlich gab es ähnliche Dörfer, die dann eben so einen Giftgasangriff hatten. Genau. Also da nimmt sich das Spiel natürlich auch so ein bisschen künstlerische Freiheit, wie viele Filme, die based on a true story sind, dann eben auch machen. Ja.
Wie Tarantino das auch ganz gerne mal macht. Ne?
War es schon im Juni? Nee, oder?
Ein Ding steht noch drin, Lifeless Planet. Das ist doch das mit diesem Soldaten auf dem, Soldaten mit dem Astronauten auf dem Mars. Habe ich immer mal irgendwie reinschauen wollen. Ich habe es aber leider nicht geschafft. Aber deswegen gut, dass ich euch kenne und dann jetzt mir von euch erklären lassen kann, was da so toll dran ist.
Lifeless Planet. Schönes kleines Indie-Spiel. Merkt ihr, ich habe jeden Monat immer so einen kleinen Indie-Geheimtipp reingeschrieben. Und Lifeless Planet ist auf jeden Fall ein Spiel, das ich sehr, sehr heiß erwartet habe, weil es eben diese, ich sag mal, diesen Archeplot, die verwunschene Reise in den Wald, in den Weltraum gelegt hat und einen Astronauten mit seiner Lebensgeschichte und mit seinem Ich konfrontiert, während er auf einem fremden Planeten unterwegs ist. Und viele finden das Spiel sehr langweilig, weil man da tatsächlich auch nicht sehr viel mehr macht, außer geradeaus laufen und der Geschichte folgen. Und das ist jetzt spielerisch nicht unbedingt der anspruchsvollste Shit ever, weil man da einfach nichts machen kann. Es gibt auch keine Aliens, die man abschießen kann oder so, sondern man läuft und läuft und läuft. Aber ich fand, was das Spiel sehr gut macht, ist, sich in so eine Stimmung reinzuziehen, dass du auch immer weiter Richtung Horizont laufen willst und immer weiter erfahren willst, wie die Geschichte sich entwickelt. Und das Besondere ist, also ist ein russisches Spiel und ist tatsächlich hauptverantwortlich von einem Menschen gemacht worden. Also insofern auch ein relativ persönliches Spiel. Und das macht das Ganze dann irgendwie doppelt so spannend. Ist, wenn man sich Bilder anguckt, dementsprechend auch jetzt nicht unbedingt das technische Meisterwerk. Das darf man nicht vergessen, ist ja wirklich ein ganz kleines Spiel. Aber ich fand, das hatte die Faszination und das Herz am rechten Fleck. Also mir hat das unheimlich gut gefallen. Finde ich sehr schön. Wenn man so Sachen wie Silent Hill 2 zum Beispiel mag, also wenn man daran nicht unbedingt jetzt den Horror, sondern diese Selbsterfahrungsgeschichte mochte, ne, wie der Charakter sich mit sich selbst konfrontiert fühlt und so weiter, dann für die ist es dann zu empfehlen. Also das fand ich ganz cool an dem Ding.
Ich traue mich gar nicht zu fragen, aber hatten wir einen Caster dazu?
Nee. Ich glaube nicht, ne?
Super, ich sehe schon, wir haben 3 exklusive Folgen für unsere Patreons noch dieses Jahr.
Die noch ausstehen, ja. Ich stelle gerade mit Entsetzen fest, weil du gesagt hast, dass von einer Person ist, dass wir im ersten Teil des Jahres, im Februar ja Banished vergessen haben.
Stimmt.
Und da gibt es auch einen Cast dazu, den man sich anhören kann. Mhm. Aber das war auch irgendwie einfach technisch eine extrem eindrucksvolle Meisterleistung, dass halt wirklich ein Typ alleine, und der hat auch wirklich alles alleine gemacht, dieses Spiel auf die Beine stellt, was ein unfassbar komplexes, anspruchsvolles Aufbaustrategiespiel ist, was wirklich auch noch hübsch ausschaut. Also es ist jetzt nicht, dass man sagt, ja gut, es ist halt eine spielbare Tabellenkalkulation irgendwie, wie heißen die, da gibt's auch diesen schwedischen Entwickler, der immer so ganz anspruchsvolle Sachen macht.
So ja, Heyday und so. Ja.
Heyday?
Ja.
Sie verarschen? diese iOS-Klickmaschine, das ist, nein, ich meine sowas wie Europa Universalis oder sowas. Ja, ja. So diese,
ach, du meinst Paradox, ne? Oder?
Paradox, genau, so heißen die. Sondern Banished ist auch eine Tabellenkalkulation, aber relativ, also viel, viel anspruchsvoller gemacht und gibt ja auch viel, viel besseres optisches Feedback. Und du kannst zwar die Zahlen auch alle irgendwo nachgucken, aber du siehst halt, dass diese Tabellenkalkulation sehr hübsch verpackt ist. Und also das ist wirklich ein super cooler Indie-Geheimtipp. Ich ärgere mich, dass wir den nicht im Februar schon angesprochen haben. Ich habe jetzt gerade mit Entsetzen nochmal nachgeschaut, wann es rauskam.
Ich kann es auch nur empfehlen. Ich habe aus beruflichen Gründen ein bisschen recherchiert in Richtung solcher Spieler. Und da bin ich natürlich auch auf Bench gestoßen. Nach Aufbauspielen habe ich gesucht. Und so geil. Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass es halt keine Geschichte erzählt. Das fand ich ein bisschen schade, aber das wäre wahrscheinlich auch einfach zu viel verlangt gewesen, das dann auch noch von dem Spiel zu folgen. Man macht es an und spielt es und denkt, niemals hat das ein einzelner Mensch programmiert. Niemals. Es sieht so geschliffen aus und sieht technisch so gut aus. Und dann hältst du andere Spiele von anderen Herstellern dagegen, die irgendwie schon 10-köpfige bis 20-köpfige Teams haben, und die sind nicht mal annähernd da, wo Banished ist. Also, alleine, um mal zu sehen, was man mit immer so einer One-Man-Power mit und sehr viel Passion. Huch, da hat es gerade so ein Handygeräusch gegeben. Habt ihr das gehört?
Ja, es war ziemlich laut.
Wenn wir mal sehen, wie lange, ich weiß, der hat ja auch ewig dran gearbeitet an dem Spiel. Und ich finde, da sollte man zumindest mal einen Blick drauf werfen. Super beeindruckend. Macht aber auch wirklich Spaß. Also ich fand, hätte ich nicht gedacht. Also ich bin eigentlich nicht so empfänglich für so Aufbaukram, da muss schon irgendwie sowas im Weltraum sein oder so, wie zum Beispiel Beyond Earth oder so. Aber das hat mich auch tatsächlich abgeholt. Also es ist sehr logisch aufgebaut, sehr, alles sehr nachvollziehbar, sehr plausibel gemacht von der Logik und so. Man identifiziert sich vielleicht auch nach einer Zeit mit dem Werk, was man da baut. Cooles Ding. Gut. Hat mich das voll aus dem Konzept gebracht, dieses aber ich weiß gar nicht, war das mein Handy?
Nee, Entschuldigung, ich habe nicht gehört, aber hier lag mein Handy in der Nähe.
Aha.
Mhm. Na toll. Gut. Ja,
das war's. Also einziges Highlight, erwähnenswerte Ereignisse habe ich jetzt gar nicht so viele, aber wir hatten unsere 999. Folge und haben dann mit der Season 2 begonnen. Zum Quartal. Und Gratulation an uns, dass wir 1000 Folgen geschafft haben. Oder beziehungsweise die Tausende steht ja noch aus.
Stimmt, die haben wir immer noch nicht. Das war ein bisschen schade, dass das damals nicht geklappt hat mit der, also live wäre es ja nicht gewesen, die Show, aber mit der Aufzeichnung dabei auf dem Festival Festival klingt so hochtrabend, aber halt auf der kleinen Games-Konferenz in Augsburg da von Flo. Aber es hatte halt private gesundheitliche Gründe und also wir haben uns da alle einstimmig im Team dazu entschieden, dass da immer Privatleben und Gesundheit vorgeht und dass es da einfach wichtiger ist.
Genau, es hat einfach nicht gepasst zu der Zeit, aber wir holen das auf jeden Fall mal nach, wenn die Gelegenheit sich dazu ergibt. Mhm. Und mein Tattoo steht noch aus. Ich grüße an Max, ich will mir auf jeden Fall dieses Tattoo noch tätowieren lassen.
Das machen wir dann, so eine riesen Live-Show, wo wir live auf der Bühne Dings, und dann laden wir lauter so,
Let's Ink.
Nein, wir laden dann lauter so Hollywood-Schauspieler ein, die dann irgendwie so bei Jimmy Kimmel sitzen und sagen so, hey, das war die absurdeste deutsche Show, die ich da jemals gesehen habe, und da hat sich einer live auf der Bühne tätowieren lassen, und
Ein Croissant mit Gamepad-Knöpfen.
Ja. Ja, das wird super. Gut, haben wir es. Folge 2, Q2 haben wir jetzt auch geschafft und jetzt kann ich wieder erzählen, ja, aber jetzt nimmt's richtig an Fahrt auf das Jahr, weil jetzt kommt ja Q3 mit den fetten, jetzt geht's auf den Herbst zu.
Aber kurzes Fazit, so nach einem halben Jahr, wie war das jetzt schon ein gutes Spielejahr für euch?
Für mich schon. Also ich weiß, da werden mir viele widersprechen, aber ich fand das super. Also aus den genannten Gründen, weil es ist natürlich nicht so viel, also wenn man nur an diesen AAA-Shit misst, wie das klingt. Entschuldigung. Aber wenn man so einen AAA-Spielen misst und dann nur solche Sachen als Maßstab nimmt und vielleicht die Wahrnehmung nicht erweitert, dann wäre das ja wahrscheinlich super langweilig und enttäuschend. Bis auf Wolfenstein oder so. Aber ich fand, da war so viel cooles, kleines Zeug dabei und auch so für Randgeschmäcker, damit man, wo man auch mal nach links und rechts gucken konnte, fand ich richtig gut. Also ich hatte sehr viel Spaß in den ersten zwei Quartalen.
Ich habe mich auch zu keiner Sekunde gelangweilt, Micha. Also, weil, ja, ganz kurz zum Hintergrund, wir haben uns da vorher im Chat schon so ein bisschen gestritten zu dem Thema. Ein bisschen uns die Fäkalien zugeworfen. Weil es war halt so, okay, was ist ein gutes Spielejahr und so. Also und da geht es schon darum, dass ich jetzt sage, gelangweilt habe ich mich nicht. Ich hatte immer Spaß und waren auch gute Spiele dabei. Aber ich hatte jetzt da bisher noch nichts so drin, wo ich sage, wow, das ist jetzt wirklich mal, das hat mich vollkommen weggeblasen, weil es da irgendwie Möglichkeiten geboten hat oder Inhalte hatte, die mich so völlig überrascht haben. Das waren alles gute Sachen, aber es war auch viel, wo ich gesagt habe, okay, da hätte ich jetzt im ersten Jahr, natürlich ist das eine irgendwie blöder Anspruch oder eine natürlich auch falsche Hoffnung, die man da irgendwie hat, dass man denkt, okay, jetzt ist die neue Konsolengeneration da und jetzt wird sich von heute auf morgen alles ändern und alle Spiele werden einfach noch viel krasser und noch viel next-geniger. Und das ist halt einfach nicht eingetreten in dem Jahr bisher, sondern es war eher nur so alles ein bisschen besser aussehendes, more of the same oftmals.
Ja, aber diesen Anspruch habe ich auch gar nicht an technischen Sachen irgendwie. Also
es war auf einem sehr hohen Niveau. Diese ganz großen Flops waren irgendwie jetzt noch nicht so dabei, aber eben, also Watch Dogs vielleicht noch am ehesten, was die Enttäuschung angeht. Aber dafür gab es eben auch so Sachen wie Mario Kart 8. Aber was mir in dem ersten halben Jahr fehlte, war so ein Überraschungshit, wie irgendwie The Walking Dead damals einer war. Mhm. Das war zwar The Wolf Among Us, aber die Formel war quasi auch schon bekannt, auch wenn mich das total überrascht hat, dass mich das so fesselt, weil ich mit der Franchise irgendwie noch nicht so viel am Hut hatte. Aber sowas zum Beispiel wie The Last of Us oder sowas, was einen dann irgendwie total umhaut, war da bis jetzt noch nicht dabei, mit der Ausnahme von Valiant Hearts. Wobei ich aber da auch schon eigentlich die Erwartungshaltung hatte, dass es genau dies wird. Und das hat es dann auch bestätigt.
Watchflops.
Gut. Also für mich war South Park auf jeden Fall das Highlight, Hearthstone und Mario Kart. Also für mich war es bis jetzt ein sehr gutes erstes halbes Jahr. Und ich freue mich auf Folge 3 und 4. Da geht es nochmal richtig zur Sache, würde ich sagen. Gut. Wenn ich mir die Liste so angucke.
Einiges ist das eine dicke Liste da.
Ja, wir müssen ja immer so ein bisschen teasern, damit mich Leute dranbleiben.
So, next time on Insert Moin. Wenn Sie auch wieder Micha sagen hören wollen, boah, in Sniper Elite 3, die Hodenschüsse waren wirklich super.
Nee, du musst ja sowas ankündigen, was da nicht passiert, wie bei Arrested Development. So. In Folge 3 wird sich Manu live ein Tattoo stechen. Und so. Sehen Sie das? Bleiben Sie dran, deswegen.
Und hören Sie, wie Daniel mit Jagoda Sacred 3 spielen wird.
Ja, zum Beispiel. Wie überhaupt mit Jagoda redet.
Gut. Oder Manu zum Fußballfan wird.
Na gut, das ist so glaubwürdig, dass
Ich sag nur FIFA und PES.
Ja. Eben, wollte ich gerade sagen. Du bist ja dieses Jahr voll der Fußballfan geworden.
Ein Fußballspielfan.
Ach so.
Gut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Quasi bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Genau. Quasi bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Arsch.